You're listening to Radio Golf Show.
Technisch sind wir nicht so versiert. Hallo, liebe Leute, es ist Mittwoch, der 9. Dezember. Episode 007, die James Bond-Folge. und da habe ich mir zwei James Bond-Typen ausgesucht. Oder nicht ausgesucht, ich suche mir ja keinen aus. Ich bin froh und freue mich, dass wir heute zu Gast haben. Die Stimme des deutschen Golf von Sky Sports, Gregor Biernat. Grüß dich, Gregor.
Grüß dich, Frank. Schön, dabei zu sein.
Liebe Grüße nach Köln. Ich weiß, du bist auf dem Sprung nach München, um zu kommentieren. Und dann als deinen Special Guest, das war eigentlich ganz natürlich, meinen alten Freund Michael Herklotz aus New York, der Zigarren-Guru in den USA, der uns zusammen mit dir, mit deiner Leidenschaft und auch deinem Geschäft im Champagner-Business, wo vielleicht ein bisschen die Genießer-Episode wäre es vielleicht auch, nicht die wo wir da uns da ein bisschen zu dritt unterhalten werden. Ich habe dir ja gesagt, ich bezahle ja dauernd meine GEMA-Gebühren und ich habe mich jetzt immer verschlafen mit Hinrich und mit Christian Althaus und auch, glaube ich, mit Heinz. Ich bezahle das nur und benutze das nicht. Und da habe ich mir gedacht, jetzt suche ich mir für die Gäste immer ein Lied aus, was irgendwie, und für euch beide reicht ein Lied. Wollen wir mal gucken, ob wir das hier auf die Reihe kriegen. Und technisch, ich habe ja hier nichts, keine Regie und so weiter. Tschüss. Ja. Ja. Whatever gets you through the night ist ja auch aktuell, gerade weil John Lennon ja vor 40 Jahren hier brutal ermordet worden ist. Aber du bist ja einer, der uns deutsche Golfer manchmal durch die Nächte führt, nicht oder führen muss. Nicht? Ich meine, wie viele Sonntagabende wache ich um Mitternacht auf der Couch auf und die sind gerade auf der Back Nine am Anfang und deine Stimme weckt mich. Du bist also derjenige, der viele von uns durch die Nacht bringt, wenn es um Golf geht. Ich habe mir gedacht, dass wir das heute so machen, ein bisschen anders. Normalerweise machen wir ja drei Teile. Einen deutschen Teil, dann einen zweisprachigen Teil und dann nochmal einen deutschen Teil. Aber ich denke, mit euch beiden machen wir nur zwei Teile, dass wir beide, und das kommt primär, weil Michael mit Golf fast gar nichts zu tun hat, außer dass er gerne den Kart fährt. Die Themen oder die Sparten, die ich gerne mit dir ansprechen möchte, wäre natürlich erstmal du als Golfer, als Spieler. Wir hatten ganz, ganz tolle Geschichten von Heinz Fehring und Casey in der ersten Episode, wie sie durch ihre Väter zum Golf gekommen sind als Kinder und praktisch mit Golf aufgewachsen sind. Wie war es bei dir? Wie bist du zum Golfsport als Spieler gekommen?
Also meine ersten Sportarten früher als Kind waren Hockey und Tennis und das habe ich auch so turniermäßig betrieben und bei uns war das eigentlich lustigerweise, das hing auch mit meinem Vater zusammen, mit den ersten Golfschritten, denn ein Arbeitskollege von ihm, der in England gearbeitet hat, wo mein Vater auch häufiger war, der war Golfer und seine Frau auch ganz ambitioniert und die hatte irgendwie bei mir als kleinen achtjährigen Hockey-Bub irgendwie auch so ein bisschen, ist ja jetzt vom Schwung her nicht meilenweit auseinander zum Golf, so ein klein bisschen Talent erspäht und die hat mich eigentlich so ein bisschen in diese Richtung geführt und dann hatten sie bei meinen Eltern in Erftstadt um die Ecke einen Golfplatz gebaut damals, das ist jetzt mittlerweile auch, Gott, das ist 30 Jahre her oder so, Golfburg Konradsheim, das war mein erster Club hier unten. Und da war ich auch eins der ersten Jugendmitglieder und der ist gerade gebaut worden, wir waren da schon Mitglied, da gab es nur eine Range. Und dann haben wir auf der Range, wurden so drei Löcher abgesteckt, drei Spielbahnen, und dann haben wir da ein bisschen rumgehauen und ich hatte meinen ersten Golfunterricht. Und ja, im Laufe der nächsten Jahre, ich machte halt mal irgendwie so einen Sprung, da war ich dann 14, 15, da habe ich dann so sukzessive Hockey und Tennis aufgehört, weil ich irgendwie mich nur noch für Golf so richtig begeistert hatte und es ist ja auch zeitintensiv genug. Und so hänge ich quasi, seit ich irgendwie so 12, 13 Jahre alt bin, quasi so mitten nur noch im Golf oder überwiegend im Golfsport.
Ja, du sagst, bleibst du bei dir hier unten, ich weiß, du wohnst oder lebst in Köln zurzeit, du bist aber gebürtiger Hamburger, nicht wahr?
Ja, stimmt. Ich bin gebürtiger Hamburger. Das ist so das Einzige, was eigentlich geblieben ist, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Ich wollte früher immer nach Hamburg ziehen. Das ist jetzt aber auch ewig her, weil es mich halt irgendwie mit Sky dann eher nach München und durch meine Familie und meinen Freundeskreis dann wieder zurück nach Köln gezogen hat. Und da pendle ich jetzt zwischen Köln und München seit irgendwie fast 25 Jahren. Also hatte sich das mit Hamburg erledigt. Meine Schwester lebt da aber noch und ein Großteil der Familie meiner Schwester und meine Nichte und so weiter. Und deswegen bin ich immer häufiger noch in Hamburg. Und ich bin leider auch HSVer geblieben.
Ja, wenn ich mir dein Facebook-Feed so angucke, dann ist der HSV da ja eine große. Aber keine Sorge, ich bin seit 1976 Schalke-Fan. Wir sind also Hamburg 2.0, denke ich mal. HSV, ja. Und wir sehen uns ja dann bald. Dann können wir uns ja nächste Saison mal zu einem Heimspiel treffen. Nein, es ist schon Wahnsinn, was da los ist. Und du hast gesagt, du kommst vom Tennis. Ich persönlich komme auch habe auch mit Tennis angefangen. Auch nicht der Höhepunkt meiner Karriere da war auch 1974, 75, als ich so 14 war. Und du hattest vorhin schon angedeutet, Hockey, Schwung und so weiter mit Golf. Aber du bist ja auch, du hast ja, wie gesagt, du spielst schon ewig fast, was ja viele sagen, ist eine Grundlage, ein richtig guter Golfer zu werden. Und ich bin hier kein Handicap-Watcher und habe eine ganz andere Einstellung zum Handicap. Ich weiß, dass du ein Scratch-Golfer bist. Das stimmt, ne?
Ja. Ja, seit der neuen Handicap-Umstellung bin ich jetzt von 1,1 auf 0,0 gerutscht. Ist mir zwar ein völliges Rätsel, aber naja, soll halt erstmal so sein. Aber das kann sich ja auch immer dann relativ schnell von Turnier zu Turnier wieder.
Ja, aber der Rutsch, der gibt mir, wenn wir es mal zusammen versuchen würden, einen extra Schlag. Der könnte.
Ja, okay, super.
Aber ich nehme dich, also mit den ganzen Händen, das ist eine ganz andere Sache, vielleicht sprechen wir auch noch drüber. Welchem Verein spielst du im Moment, wenn ich fragen darf? Ist das okay?
Ich bin im Marienburger Golfclub. Das ist okay. so ein kleiner 9-Löcher Stadtverein, knapp außerhalb vom, also auf der äußeren Seite vom Grüngürtel, beziehungsweise letzten Endes mitten im Grüngürtel in Köln und ganz citynah und für mich auch in 5 Minuten mit dem Rad zu erreichen. Also ist ein richtiger Luxus ist das.
Ja, das ist super. Was macht für dich, ich meine, du siehst ja in deinem Beruf, jetzt nicht unbedingt in person, aber auf deinen Monitoren und schon seit Jahrzehnten die besten Plätze der Welt und auch dann viele jedes Jahr immer wieder. Was macht für dich als Spieler einen Platz interessant? Muss der schwer sein? Was reizt dich an einem Golfplatz, den man regelmäßig spielen kann? Für mich zum Beispiel ist es das, in meiner Meinung ist das ein guter Platz, braucht kein Signature Hole.
Nee, stimmt. Wenn's eins gibt, was irgendwie herausragt, dann ist das nett. Muss ich aber auch nicht unbedingt haben. Also ich find's klasse, wenn ein Golfplatz gut gepflegt ist, wenn man einfach jetzt mal ganz unten angefangen, wenn man auf den Fairways auch wirklich gute Lagen hat, wenn die Grüns schön sind, sodass man ordentlich putten kann und die treu sind. Wenn Platz nicht nur geradeaus geht, sondern man sich echt überlegen muss, wo man die Bälle auch vom Abschlag aus schon hinhaut und dann unter Umständen, je nachdem, was das so für ein Spielniveau ist, davon bin ich jetzt auch ein bisschen entfernt, aber für den Schlag ins Grün dann wieder die richtige Ecke hat. Und ich mag einfach Plätze, die landschaftlich auch schön sind, wenn ich da hinkomme. Ich finde es schön, wenn ich vom Abschlag aus die Spielbahn überblicken kann. Da gibt's ein paar Platzdesigner, die sehen das ähnlich. Das mag ich einfach. Ich mag es, wenn ich die Hindernisse vor Augen habe, wie zum Beispiel jetzt also auf so einem Jack-Nicklaus-Platz, die ganzen Bunker, da ist irgendwie wenig mit versteckt oder so. Ich habe gern die ganze Bahn im Blick und kann dann irgendwie schon visuell quasi mir die Strategie zurechtlegen. Also was ich überhaupt nicht mag, sind so blinde Schläge und Golfplätze, wo ich vom Abschlag aus hinhaue und dann irgendwie nach 2 Sekunden weggucke, weil man den Ball eh nicht mehr sieht und auch so blinde Schläge in Grüns und so. Das gefällt mir persönlich jetzt gar nicht. Also ich mag's offen, ehrlich, anspruchsvoll, landschaftlich schön und gut gepflegt.
Ja, das also da kann ich dir nur zustimmen. Was sind die Stärken in deinem Spiel im Moment?
Oh. da ich irgendwie so alle 3 Wochen gefühlt nach einer neuen Schwungidee suche und eigentlich auch gerade so mittendrin bin. Also so echte Stärken ist tatsächlich gar nicht so leicht. Ich habe aber auch irgendwie so eine Anspruchshaltung. Ich bin irgendwie, das dauert schon, bis ich mit irgendwas an meinem Spiel auch echt zufrieden bin. Und ganz ehrlich, diese Saison, ich habe, also was dann auf einer Proberunde mal gut funktioniert und so, ist ja letzten Endes auch wurscht. Ich finde, im Turnier stellt sich dann raus, wo wirklich deine Stärken sind. Und das war in diesem Jahr jetzt irgendwie nicht so ganz üppig. Ich habe grundsätzlich die letzten Jahre den Abschlag halbwegs im Spiel gehalten. Das hat mich dann irgendwie in meinem Handicap auch runtergebracht, wenn man irgendwie nicht im Wald liegt und dann auch mal eine Chance hat, den Ball aufs Grün und ein bisschen näher an die Fahne zu schlagen. Aber kurzes Spiel zum Beispiel ist jetzt eher nicht meine Stärke, weil ich total trainingsfaul bin. Also ich mache wenig kurzes Spiel, ich trainiere das nicht, ich gehe lieber gleich auf den Platz. Ich bin im Moment nicht der weltbeste Putter. Aber irgendwie scheint es ja alles in allem so hinzuhauen, dass ich immer irgendwie mal so ein paar über paar spiele. Aber da ist keine Stärke, die irgendwie total herausragt, würde ich sagen.
Ja, also du sagst trainingsfaul, es ist, bin ich auch. Also wenn ich in meinem ganzen Leben in den letzten 35 Jahren 10 Stunden auf der Range verbracht habe, ist das viel. Es ist ja auch die Erwartung, nicht, was man vom Spiel erwartet. Nicht? Für mich ist es so, irgendjemand hat mir, ich werde nicht sagen, wer es war, nicht beim wie es beim Golfen um Erwartungen geht, nicht, das ist, wenn man ohne zu trainieren, ohne regelmäßig zu trainieren, und wir hatten letzte Woche Hinrich Akenau, der auf der Challenge Tour unterwegs ist, der in Bochum auf dem Pro Golf Tour Event vor ein paar Jahren 59 geschossen hat und so weiter. Ja. Diese Jungs, die wir im Fernsehen sehen, das ist ein ganz anderer Level als ja. Hunderte von Jungs auf der ganzen Welt und Mädels natürlich auch, nicht die auf eine Etage oder 2 Etagen drunter spielen, wie gut die sind und wie viel die trainieren. Ich habe sehr gute Freunde in Schweden, die auch Q-School und so weiter, die es nie richtig geschafft haben. Als die das dabei waren, die haben wirklich 8 Stunden trainiert.
Ja.
Also ich kann mir das nicht vorstellen. Nicht? Also, aber das ist die Verrücktheit, die die haben. Aber es geht ja dann auch für uns, für Freizeitgolfer, sage ich mal, nicht, dass wir es nicht ernst nehmen, aber um die Erwartung, nicht? Und ja. Wenn man ohne Training erwartet, richtig gutes Golf zu spielen, das ist wie, als ob man ins Stripclub geht und erwartet, sich zu verlieben.
Oh, schöner Vergleich. Den muss man gleich aufschreiben.
ja, absolut. Es war nicht Mike, der mir das gesagt hat, aber ich weiß, dass der, glaube ich, zuhört, der mir das gesagt hat. Aber es geht halt um die Erwartung. Ich habe versucht, mich ein bisschen über dein Golfspiel zu erkundigen. Hab dann ab und zu mal irgendwie eine Startliste von der European Mid Amateur gefunden und so weiter. Ja. Du hast also dann doch amateurmäßig auch in einigen Turnieren mitgemischt, nicht? Nicht also jetzt nur im Verein und so.
Habe ich mal mitgespielt. Das Problem ist, das sind alles Wochenendturniere oder irgendwie gehen die ins Wochenende rein und mein Job findet halt auch am Wochenende statt. Und wenn ich dann irgendwie in einem Monat mal 3 Wochenenden kommentiere und am 4. wäre dann irgendwie eine Mit. Ich kann die leider in letzter Zeit, ich könnte sie vom Handicap her mitspielen. Ich würde sie nicht oben auf dem Leaderboard mitspielen, aber es sind einfach immer schöne Veranstaltungen, wenn mir meine Jungs, die da dran teilnehmen, davon berichten. Ja, da habe ich jetzt noch nie großartig irgendwie was gerissen. Keine Ahnung, ich habe auch immer eher die kleineren Sachen gespielt, beziehungsweise Mannschaft AK30 und ich habe bei uns, was für mich schon eine Ehre war, im Marienburger Golfclub, wir spielen auch erste und zweite DGL-Liga, das geht immer so ein bisschen rauf und runter, da habe ich mal an einem Spieltag aushelfen dürfen und habe dann irgendwie auch, glaube ich, gleich die zweite oder drittbeste Runde des ganzen Spieltags gespielt, was für mich irgendwie ein totales Highlight war gegen die mit den 18- und 19-Jährigen, aber das sind dann natürlich dann irgendwie eher so kleine Ausrutscher dann mal zwischendurch. Aber ich versuche nächstes Jahr tatsächlich mal das eine oder andere noch mitzuspielen, weil es einfach schöne Events sind und um auch noch mal so ein bisschen Biss ranzubekommen. Ich habe es auch in letzter Zeit mit meinem eigenen Spiel irgendwie auch eher entspannt gesehen. Und da kriege ich vielleicht die Schleife zu deinem Thema eben Erwartungshaltung. Ich glaube, das war mein Problem und wahrscheinlich das von vielen zu Beginn meiner Golfkarriere quasi. Und ich würde sogar sagen, das wurde erst vor 10 Jahren vielleicht ein bisschen besser. Ich habe halt nie besonders viel trainiert und habe aber eigentlich immer irgendwie erwartet, dass ich mit meinem Talent trotzdem eine 72 nach der anderen spiele. Das hat natürlich irgendwie nur einmal von 100 hingehauen. Und da ist dann hier und da auch mal der ein oder andere Schläger geflogen. Ich spreche jetzt natürlich von Jahrzehnten her.
Ja.
Aber ja, ich war echt irgendwie tatsächlich teilweise auch so ein kleiner Rüpel dann irgendwie mit 18 auf dem Golfplatz. Wenn ich mich jetzt so zurückerinnere, wenn ich jetzt einen Ball in den Wald haue, dann bin ich echt relativ emotionslos. Dann weiß ich, okay, das ist dir sowieso schon 2000 Mal vorher passiert. Dann lege ich den nächsten nach und es ist wurscht. Und deswegen macht mir, glaube ich, Golf auch auf eine andere Art und Weise Spaß und fast ein bisschen mehr Spaß so in den letzten 10 Jahren, als es noch davor der Fall war. Und da jetzt vielleicht so ein bisschen das Mittelding hinzubekommen, nächstes Jahr nochmal irgendwie so eine deutsche AK30-Meisterschaft oder für die europäischen könnte ich mich mit meinem Handicap auch qualifizieren, mitzuspielen. Und das sind echt alles nette Jungs. Da sind irgendwie so die besten 10, 15. Die spielen dann da wirklich aussichtsreich um Sieg mit. Zu denen würde ich eher vermutlich nicht gehören und ich kann es dann ganz entspannt sehen, aber mit denen eine gute Zeit auf einem schönen Golfplatz haben. Das ist auf jeden Fall noch mein Ziel, aber das war auch auf der anderen Seite in den letzten Jahrzehnten nicht so mein Steckenpferd, dass ich große internationale Turniere gespielt und abgeräumt habe.
Ja. Nein, aber das ist auch das Kameradschaftliche und gerade Mid-Amateur und so weiter, ich weiß nicht, wie das in Europa ist, aber ich glaube, in den USA ist Mid-Amateur über 30 oder über 35. Aber
irgendwie so. In den USA ist sogar ab 25, meine ich.
Oh, okay, das kann sein. Ja.
Und bei uns ist es im Moment ab 30, also zumindest in Deutschland, ich meine dann in Europa grundsätzlich auch.
Ja, dann mit den jungen Knüppeln zu konkurrieren, das ist ja, geht ja fast gar nicht mehr, aber
du sagst,
die Wichtigkeit, es ist halt nicht mehr so wichtig und ich habe auch den einen oder anderen Schläger über den Oberschenkel gesnappt, aber es ist ja die Wichtigkeit, nicht? Und ich bin der Meinung auch, ich habe da mal ein paar Kollegen, Freunde gefragt, die Geld spielen, ihr Gehalt spielen auf den Touren, nicht den wichtigsten Schlag, den sie jemals in einem Turnier hatten, auf einer Wichtigkeitsskala von 1 bis 10. Der wichtigste Schlag in ihrer Karriere, wie wichtig war der in ihrem Leben? Und keiner hat gesagt, über 6. Ja? Also selbst die Jungs nehmen das nicht so ernst wie viele von uns. Und ich glaube, da ist das macht's ja auch charmant, nicht? Und gerade und ohne Training und Talent, wie du sagst, jeder denkt, das schaffe ich schon, nicht? 2 Stunden geschlafen, Samstagmorgen aus dem Auto rollen, nicht? Auf den ersten Tee, zack, bumm, nicht? Double und vorbei ist die Sache. Ich dachte mir, das kann, aber man denkt ja auch beim Golf immer, nicht nur, dass der nächste Schlag wieder vielleicht der beste ist, sondern dass die nächste Runde nicht die deine beste ist. Deswegen kommen wir ja wieder. Ja. Ist schon interessant. Und dann, um jetzt in die nächste Schiene ein bisschen zu lenken, hast du an der Sporthochschule Köln Sportjournalismus studiert?
Genau. Das war, ich habe nach dem Abi habe ich mein Bundeswehrjahr noch gemacht, da gehörte ich noch zu der Generation und war übrigens auch echt eine Erfahrung. Da bin ich halt mit Leuten zusammengekommen, denen ich ansonsten in meinem Leben unter Umständen eher nicht über den Weg gelaufen wäre. Das war echt ein cooles Jahr, aber nicht dahingehend, dass es jetzt irgendwie Spaß gemacht hat oder ich wahnsinnig viel gelernt habe, in welcher Hinsicht auch immer, aber so ein bisschen sozialen Umgang und so war. Das war eine gute Zeit. Von daher, und dann habe ich angefangen, Sport zu studieren. Ich wollte irgendwas studieren, ich hatte einfach Bock auf eine Uni und da ich einfach von Jura, Steuerberater und Medizin und sowas Lichtjahre entfernt bin, was meine Fähigkeiten, meine Intellektuellen angeht, hat sich das an der Sporthochschule angeboten, habe ich dann meinen Test gemacht, meinen praktischen Aufnahmetest. Und ja, bin bestanden und dann habe ich angefangen und wusste im Grundstudium noch gar nicht, also damals hast du erstmal angefangen, dein Grundstudium zu machen und da wussten viele noch nicht so genau, wohin es dann im Hauptstudium gehen sollte und zu denen habe ich gehört. Ich hätte mir auch vorstellen können, irgendwie Sportlehrer durchaus zu werden, Aber dann wurde Medien und Kommunikation angeboten, Journalismus, und das habe ich studiert. Und da habe ich dann relativ, also ich brauchte ein Praktikum oder zwei bei den Printmedien, eins und eins bei den audiovisuellen Medien. Und dann hatte ich mich damals beim deutschen Sportfernsehen, also DSF und Premiere damals, die haben sich die Golfredaktion geteilt. Und da hatte ich mich gleich spezifisch auf ein Praktikum in der Golfredaktion beworben. Und die haben mich auch genommen. Ja, und dann bin ich 3 Monate in München gegangen, habe halt irgendwie also die typischen Praktikanten-Sachen gemacht und habe auch schon angefangen, so Magazine zu übersetzen und zu vertonen und auch mal eine kleine Konserve, so ein kleines Turnier-Highlight-Magazin, 50 Minuten. Wenn du dich da versprichst, dann hast du das Band, damals waren es noch Bänder, Beta-Digitalbänder, angehalten, zurückgespult. Da ist also dann, du hast quasi nichts kaputt gemacht. Und das waren so meine ersten Schritte. Und als das Praktikum zu Ende war, haben die mir gesagt, sie bräuchten sowieso irgendwie nochmal so einen kleinen Backup-Kommentator. Und so bin ich dann langsam reingerutscht. Hab ein paar Monate lang die damalige Senior-Tour auch kommentiert. Das war nicht live, wie gesagt, das waren so Aufzeichnungen. Und irgendwann haben sie mich mal ins kalte Wasser geworfen. Ich würde sagen, so nach einem halben Jahr, nachdem mein Praktikum zu Ende war. Und dann habe ich so ein kleines European-Tour-Turnier mal live kommentiert. Und ja, so ging das los. Und dann ging schon das Pendeln zwischen Köln und München los. Ich habe mein erstes Geld verdient mit irgendwie Mitte 20. Habe dann das Studium auch relativ schleifen lassen. War die ganze Zeit eingeschrieben, aber habe es irgendwie nie richtig zu Ende gemacht. Weil ich mich dann doch eher auf das Golfkommentieren konzentriert hatte. Und es ist natürlich auch ein ganz cooles Leben, wenn du irgendwie als Kommentator dann schon mal relativ früh ganz gutes Geld verdienst. Und dann hat das mit meinem Studium irgendwie bis ins 32. Semester oder so gedauert, bis ich tatsächlich mal meine Diplomarbeit abgegeben hatte. Ich war die ganze Zeit nur eingeschrieben und hatte halt nichts gemacht.
Wie viel?
Aber dann sind mir so viele Leute wirklich auf den Hut gestiegen, inklusive Freundin, mein damaliger Hausarzt, meine Eltern natürlich sowieso, meine Schwester und werde ich alles da und gesagt haben, komm, jetzt mach es zu Ende, du ärgerst dich schwarz. Naja, und dann durfte ich mich irgendwann Diplom-Sportwissenschaftler nennen und bin aber freiberuflich jetzt die ganze Zeit seit 97 oder sowas um den Dreh bei Sky als freiberuflicher Kommentator.
Ja, also ich denke, dass das Wichtige ist hier nicht, dass du also die Kombination, dass du hast von Golf an, du kannst Golf spielen, du bist ein Scratch und du hast das Studium dahinter. Nicht? Ich meine, ich glaube, du kennst Christian Althaus, der vor ein paar Wochen bei uns war, der ja auch studierter, ich weiß, Architekt oder ich weiß gar nicht, wie sich das genannt hat.
Landschaftsarchitekt ist das?
Genau, ja, ja. Es ist also nicht jemand hier, der sich denkt, hier, ich bin jetzt hier ein Golfplatz-Designer und mache mal hier so ein paar Bahnen und nicht. Die habe ich mal da gespielt, die bauen wir jetzt hier hin und so weiter. Nicht? Es ist also diese Kombination von Erfahrung, Wissen, Ausbildung und alles drum und dran. Nicht? Das finde ich ist ganz, ganz wichtig.
Christian macht übrigens, wenn ich da mal kurz zwischengrätschen darf, der baut unsere Grüns um. Wir haben wir haben einen neuen Löcherplatz und zwei Grüns sind schon ein bisschen umgebaut worden und neu angesät. Und das macht er jetzt in diesem beziehungsweise im kommenden Jahr auch mit den restlichen 7 und Übungsgrünen und so. Und das macht Christian. Mit dem habe ich auch schon AK30 Liga zusammengespielt. Und das ist einfach, wie du gesagt hast, das ist echt eine perfekte Mischung. Du kannst ein super Landschaftsgärtner sein und kannst ein Gefühl fürs Terrain haben und für alles. Aber wenn du dann noch so ein erstklassiger Golfspieler bist wie Christian, ist darüber geht halt einfach dann nichts mehr. Also das ist einfach die perfekte Kombination. Und das sieht man auch an seinen Designs. Hat auch die Bunker in Trier im Golfclub gemacht, habe ich vor ein paar Wochen zum ersten Mal gespielt. Und da siehst du einfach, da ist jemand am Werk gewesen, der das ganze Spiel und das ganze Thema Golfplatzdesign wirklich von der Pike auf gelernt hat und absolut durchschaut hat.
Ja, genau. Ich meine, er hat ja auch, glaube ich, die Greens im Frankfurter
redesigned. Ja.
Und der Golfplatz, den er gebaut hat, da auf der Insel Föhr.
Ja.
Der soll ja wirklich, ich war noch nicht da, aber was ich gehört habe, ist also phänomenal.
War ich auch leider noch nicht, aber das ist auch Bucketlist natürlich.
Ja, auf jeden Fall nicht, denn ich bin ja erst jetzt seit 3 Jahren wieder in Deutschland nach 45-jähriger Abwesenheit. Ich bin ganz ehrlich, und die Golfplätze, die ich hier bis jetzt gesehen habe, da bin ich nicht so begeistert, sag ich mal.
Kritik.
Ja, also ich meine, vielleicht bin ich da auch ein bisschen verwöhnt, weil ich halt nicht 25 Jahre in New York City gewohnt habe und das nach dem anderen in Long Island gespielt habe, nicht? Ja. Von Best, ich meine, wenn ich jede Woche Best Page Black spiele, dann
nicht? Okay, da können aber wenig Golfplätze der Welt noch gegen.
Genau. Nicht? Aber es ist halt ein bisschen anders hier. Nicht unbedingt mein Spiel, nicht diese engen Bahnen und so weiter ist gar nicht. Ich bin mehr so ein Links-Typ. Wir hatten auf meinem Home-Course in Long Island, in Lido, einen Baum auf dem Platz, der nach nicht zu langer Zeit dann Tree Frank umbenannt wurde. 9. Loch, rechts out of bounds, links stand dieser Baum, jedes Mal off the tee lag ich unter dem Baum. Naja,
so eine schöne Ehre, dass ein Baum nach dir benannt wurde.
Ja, besser als ein See.
Ja, okay, ja, stimmt.
Besser als ein See. Okay, und also 97, das ist ja auch, und da war Golf ja auch noch nicht so, nicht, ich meine, wir haben jetzt, was weiß ich, 600, 700.000 Golfer in Deutschland. Das hat sich ja auch hier jetzt schlagartig entwickelt in den letzten 20 Jahren. Aber um zu bleiben, bei deiner Arbeit bei Sky und du und ich, wir texten uns ja manchmal, selbst wenn wir am Kommentieren sind und so weiter. Und ein Thema, über das ich mir zu Anfang Gedanken gemacht habe und was du eigentlich, nicht nonchalant, aber das du gar nicht so wichtig fandst, war das Thema, dass ihr ja nicht on-site seid, sondern dass ihr aus einem Studio in München kommentiert und nicht vor Ort sein seid. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Wie können die Jungs, wie gut sind die, um so zu erzählen, wenn die gar nicht da sind? Ja.
Ja.
Denn ihr habt ja keine Kontrolle über den Feed, glaube ich.
Ne? Nein, wir sind, also wir haben keinen Kontakt zu dem Regisseur, was eigentlich der wichtigste Kontakt letzten Endes wäre, wenn wir immer 5 Sekunden vorm Bildswitch einer sagt, als nächstes kommt der ins Bild, dann der, dann kannst du quasi deine Sätze bestenfalls auch schon dahingehend einläuten. Ich meine, das ist natürlich dann ein ganz großes Fernsehen, aber die haben wir nicht. Also, ja. Das wäre, aber genau den Kontakt haben wir nicht. Das heißt, wenn ich kommentiere, ist das für mich grundsätzlich genauso eine Überraschung wie für jeden anderen auch. Wer kommt als nächstes ins Bild und wie ist der nächste Switch? Was ist das nächste Bild? Der nächste Spieler kommt jetzt in Pause, Leaderboard, sonst was. Und das wäre aber auch nicht anders, wenn ich im TV-Compound 400 Meter vom Golfplatz weg irgendwo beim Master sitzen würde. Der einzige Unterschied ist, ich könnte vorm und nach dem Kommentieren mal raus auf den Platz, könnte mal schauen, aber das ändert an meinem Kommentar nichts. Also alle Kommentatoren der Welt, es sind nur wenig, die on-site sind. Ja. Das sind so große Sender dann, also die Japaner sind, glaube ich, häufig da bei den großen Turnieren, sowieso der PGA Tour, die Franzosen habe ich da getroffen. Als wir sind ja, ich habe ja den direkten Vergleich, also ich habe auch schon diverse Turniere auf dem Platz kommentiert.
Players, 2001 wart ihr ja.
Alles Mögliche, ja, Masters haben wir schon gemacht vom Platz aus, Open und so weiter. Also von daher kann ich es ja tatsächlich vergleichen, wie der Mehrwert ist, und der ist tatsächlich gering, weil ich sitze vor Ort, wie gesagt, in diesem TV-Compound, auch in einer Box und habe einen Bildschirm, und zwar den Bildschirm mit dem Bild drauf, das nachher die Zuschauer auch sehen, und das ist das Gleiche in München. Aha. Und vorbereiten tue ich mich vorher. Das heißt, ich recherchiere natürlich, suche mir Infos über das Turnier raus, über die Spieler, aktuelle Informationen über die Touren und was halt so zu einer Recherche dazugehört. Und dann habe ich nebenher noch einen Computer laufen, bin im Internet und kann mir kurzfristig, je nachdem, wer im Bild ist, ich kann mich auch nicht zu 150 Spielern vor jedem Turnier ausführlichst vorbereiten. Das würde den Rahmen so ein bisschen sprengen. Und je nachdem, wer da gerade überraschenderweise im Bild ist, dann muss ich mir dann vielleicht auch nochmal angucken, was hat der eigentlich mal irgendwann gewonnen und was hat der Interessantes mal von sich gegeben oder so. Und das alles ist eben einfach nicht anders, als wenn ich in meiner kleinen Box vor Ort sitze.
Ja, wie gesagt, ich meine, mich hat es nicht als Außenseiter, als Laie überrascht, dass sich das so wenig gestört hat. Ich meine, es macht schon Sinn, aber wie du sagst, du hast halt nicht die Möglichkeit, nicht morgens vor der Show mal auf den Platz zu gehen und gucken, wie die Conditions sind und so weiter. Und vielleicht auch noch den Access zu den Spielern für ein Interview und im Pressroom und so weiter. Aber wie du gesagt hast, ihr wart ja vor Ort und gerade, ich meine, das war, ich glaube, es war 2001, hast du gesagt, oder habe ich gelesen. Und da waren bei den Majors, und da waren es also nicht hier irgendwelche Augusta natürlich, aber es waren aber auch Pebble und St. Andrews.
Also dann wirklich. Genau, Pebble, St. Andrews und die PGA Championship war in Valhalla. Das war 2000, und 2001 waren wir auch nochmal in Augusta. Ich war natürlich zwischendurch im Lerchenhof und in Eichenried, die BMW gemacht und damals Mercedes-Benz. Vor ein paar Jahren waren wir in Sawgrass und haben vor Ort die Players kommentiert. Da bin ich halt irgendwie dann mal selber ans 17. Inselgrün gegangen und habe mich da hingesetzt und ein bisschen die Atmosphäre in mich aufgesogen und hier und da auch ein paar Schläge gesehen, von denen ich dann danach in meinem Kommentar erzählen konnte. Aber auf der anderen Seite sind das auch so Geschichten, man sollte dann eher über das reden, was der Zuschauer auch sieht. Und wenn ich denen dann irgendwie erzähle, vor 4 Stunden hat der und der da und da hingeschlagen, das kann man mal machen, aber das ist kein Kommentar, den die Leute grundsätzlich hören wollen. Und deswegen ist es tatsächlich so. Es würde mir auch nicht helfen, wenn ich mit einem Mikro auf dem Platz rumlaufe zum Beispiel und da kommentieren würde, weil ich bin ja auf eine Spielbahn dann zum Beispiel festgelegt. Also ich muss ja zwingend wirklich irgendwo sitzen, wo ich eben die Bildabfolge zu sehen bekomme, die auch der Zuschauer sieht. Und kann mir nur wiederholen. Es ist auch so, wenn wir zum Beispiel so einen Jim Nance und Sir Nick Faldo sehen, die sitzen dann in so einer schönen Box mit einer großen Scheibe hinten und dahinter ist der Golfplatz und jeder glaubt, oh, die kommentieren von da oben. Ja, die sitzen dann mit dem Rücken zum Golfplatz. Ja. Und wo die hingucken, das ist zum einen in die Kamera und zum anderen auch in einen Bildschirm, nämlich auf den, von dem aus sie kommentieren. Ja. Also ist alles, dieses Vor-Ort-Kommentieren klingt irgendwie super spektakulär und sexy, aber die tatsächliche Arbeit ist ganz banal von München aus genauso zu machen. Klingt zwar ein bisschen emotionslos, aber es ist halt kein Fußballspiel. Da kannst du im Stadion sein und hast alles im Blick. Aber wenn ich auf einem Golfplatz stehe mit dem Mikro in der Hand, habe ich nichts im Blick, außer die 50 Meter vor mir. Genau. Von daher lässt sich das letzten Endes auch gar nicht anders machen. Und diese Vor-Ort-Produktionen, damals hatten wir da noch Studio und dann haben wir da Spieler rangeholt zum Interviewen beim Masters vor 20 Jahren. Die haben immer ordentlich sechsstellig gekostet. Und das ist einfach, der Mehrwert ist einfach tatsächlich leider überhaupt nicht da. Ist natürlich immer spannend, ein bisschen rumzureisen. Aber ich würde sagen, der Unterschied ist, mein Kommentar könnte hier und da, was Informationen oder sonst was angeht, bei 2% weniger sein, als wenn ich wirklich vor Ort bin.
Ja, und dann die großen Sender in den USA, die haben ja dann auch nicht nur Faldo und Nance da am 18., dann haben sie da einen am 17., einen am 16., dann haben sie 3 oder 4, die da On-Course Roving Reporters sind. Dottie Pepper und wie sie alle heißen.
Genau.
Das ist ja nicht wie du bist ja praktisch eine Ein-Mann-Show. Ich meine, ihr gebt euch den Staffelstab, ihr kommentiert als Team. Schnell zurück zu Augusta. Wir hatten ja, Heinz war bei Augusta, Christian hat Augusta besucht. Ron Pritchard, den wir auch hatten, war auch oft in Augusta. David Ogren, der letzte Woche dabei war, hat ein paar Mal Augusta gespielt. Was waren deine persönlichen Eindrücke von Augusta? Da kommen ja nicht viele von uns hin.
Nee.
Forget about playing, einfach nur nicht mehr lernen und die ganzen Sachen.
Es ist im Gegensatz zu so vielen anderen amerikanischen Turnieren, wo du halt dann unter Umständen auch um 12, 1 Uhr schon mal irgendwie die Jungs mit den Bierbechern hast, die ein bisschen lauter werden. Das ist halt sowas, das sind alles so No-Gos. Es ist echt ganz gesetzt, es ist eine ruhige, es ist eigentlich eher eine altenglische Golfatmosphäre, würde ich sagen. Und es ist so eine Veranstaltung für sich, die mit keinem anderen Turnier irgendwie zu vergleichen ist. Die Patrons sind wirklich super diszipliniert. Du hast keine zigtausend iPhones, die hochgehalten werden, um irgendwie Aufnahmen zu machen und telefonieren und all sowas ist sowieso ein No-Go, fliegst du vom Platz. Und der Platz an sich ist rein qualitativ einfach, ich habe solche Fairways und solche Grüns noch nie gesehen. Also das ist, da ist, da kommt kein Kunstrasen dran an diese Perfektion. Und das ist schon, das ist wirklich schon der absolute Hammer, wenn man da, also da sind einfach die Abschläge, sind in einem besseren Zustand als wahrscheinlich 90% aller Grüns in Deutschland, so ungefähr. Und das ist schon fantastisch. Und wenn das Masters dann nicht gerade im November stattfindet, sondern im April und es blüht alles, dann, dann ist es auch echt noch schön bunt. Es ist natürlich alles unheimlich hingepimpt und es hat jetzt nicht so viel von so einem noch eher naturbelassenen Parkland-Kurs aus Südengland oder so. Aber das ist einfach das Masters. Und es ist ein Turnier, das, das ganz alleine steht für sich und mit keinem anderen zu vergleichen ist, bei dem ich vorher war. Und ja, ich durfte schon irgendwie bei allen Majors mal sein und kenne viele der Plätze. Aber das ist ein absolutes Standalone-Event dieses Mal.
Als Kommentator hast du Lieblingsplätze, die du gerne kommentierst? Ich meine, die Spieler haben ja Lieblingsplätze, die sie spielen. Jetzt, letzte Woche war ja Sun City, die Woche davor war Leopard Creek, ja, glaube ich.
Genau, genau. Jetzt, wo du gerade von Leopard Creek
da spielen die alle unheimlich gerne, ne?
Ja, das ist für die, gerade für die südafrikanischen Sunshine-Tour-Spieler, ist es sowieso vom Preisgeld her schon eins der Highlights. Und es kommt jeder gerne da an Krüger Nationalpark. Und die Aufnahmen sind auch, wir haben wirklich am Donnerstag in der ersten Runde, haben die Kameraleute es geschafft, die Big Five wirklich allesamt ins Bild zu bekommen innerhalb von 3 Stunden. Und dann die Krokodile da vorne am Crocodile River. Ich finde, ich mag den Platz einfach. Und wenn dann der zwischen den Schlägen du nicht irgendwie wie bei PGA Tour Veranstaltungen dann irgendwie mal einen Springbrunnen siehst oder die nächste Statistik mit Strokes Gain Putting, sondern du machst einen Blick in Krüger rein und diese Zwischenschnitte machen einfach unheimlich Spaß. Und Golfplätze, die spektakulär sind mit schönem Panorama, die kommentiere ich auch gerne. Pont-sur-Sierre gehört dazu, Omega European Masters da in Alpen. Ja. Sowas ist einfach schön. Und ja, wie gesagt, ich bin da tatsächlich sehr, ich kommentiere auch gern Mauritius, auch wenn das ein winzig kleines Turnier ist. Und ich kommentiere gern, früher gab es noch Singapur, Sentosa mit der Skyline von Singapur im Hintergrund. Ich kommentiere echt gerne Plätze, wo ich so ein bisschen in so eine Fernwehstimmung komme, wo ich echt richtig Bock hätte, da hinzufliegen. Sentosa durfte ich schon spielen, das war Weltklasse. Wenn es gut läuft, kann ich Anfang Januar Leopard Creek spielen. Und das sind für mich dann sowohl beim, also natürlich beim selber Spielen, fürs selber Spielen, als auch fürs Kommentieren die Highlights. Ich mag einfach Plätze, die ich landschaftlich schön finde, die anspruchsvoll sind und nicht so Plätze, wo die Bahnen so hin und her laufen, wo ich mich echt schwer tue, selbst nach 4 Tagen die Spielbahn auseinanderhalten zu können.
Ja, ja, und Fernweh war genau das Wort, das ich auch im Kopf hatte. Und das kommt für mich als Zuschauer, also ich kann ja nur für mich sprechen, das kommt auch rüber. Und du hast ja schon erzählt, nicht, es geht ja als Spieler nicht nur unbedingt, wo du spielst und mit wem du spielst, es geht um alles. Ja, es geht um das Landschaftliche, es geht um die Nebensachen und dann erzählst du, wie du dich vorbereitest, wo du nicht die ganzen Statistiken von den Spielern hast und alles über den Platz weißt, sondern auch vielleicht was über die Stadt weißt, die nebenan ist oder die Landschaft und so weiter. Das merkt man also schon, kommt also ganz, ganz toll rüber. Also dafür bedanke ich mich ganz, ganz, machst du ganz toll. Als Golfkommentator, und du hast vorhin gesagt, es ist ja kein Fußballspiel. Ist es ja nicht. Aber und im Fußballspiel nicht, ich meine, wenn man sich, das ist egal, ob man jetzt hier Bundesliga guckt im Fernsehen oder die NFL in den USA, die Kommentatoren dürfen ja nicht irgendwie jetzt für die Bayern sein oder sich freuen, wenn Dortmund verliert oder sowas. Man muss ja neutral sein. Nicht?
Ja.
Aber ja, und ist ja auch richtig so, finde ich, nicht? Aber sobald es eine WM oder eine EM ist, dann dürfen die Reporter sich ja für
Deutschland. Ja, das wird dann auch erwartet, glaube ich.
Genau, genau. Aber für euch ist das doch auch jede Woche fast wie ein Länderspiel, nicht? Ihr könnt ja auch für die Deutschen mitfiebern und euch freuen und ein bisschen, was man beim BBC und bei den Amis ja gar nicht, das ist ja da Emotion, da wird geflüstert und wie das da hingekommen ist, das ist ein anderes Thema. Aber ihr fiebert natürlich mit, nicht? Ich meine, ich schaue ja auch auf den Jungs rum, nicht? Warum haben wir seit Marcel Sieben kein European Tour Event mehr gewonnen? Wie viele Jahre das her ist? Keine Ahnung, das stinkt mir auch. Aber ich freue mich nicht für jeden von den Jungs, die da unterwegs, Marcel Sieben ist ja wieder auf dem Comeback Trail. Der hat ja, ja letzte Woche in Sun City wieder gut ein bisschen was hingelegt. Aber ihr fliegt ja den Jungs doch auf jeden Fall mit.
Ja, absolut. Also es ist tatsächlich so, es hängt natürlich jetzt damit zusammen, dass die Deutschen in den letzten Jahren auf der European Tour nicht so ganz viel gerissen haben und oben mit dabei waren. Also ich hatte schon immer, ich habe es auch echt nie so aus der nationalen, aus der Deutschlandbrille gesehen. Klar, wenn nachher ein Deutscher gegen einen anderen Spieler in einem Playoff ist und so, dann halte ich schon irgendwie gewisser ein bisschen zumindest zum Deutschen. Ich sehe aber eher die Spieler als Typen. Und wenn mir einfach irgendwie ein Franzose aufgrund seiner Art und seiner Vergangenheit, seines Spiels, seiner Einstellung und sowas sympathischer ist als der Deutsche, dann keine Ahnung, dann kann ich auch da neutral sein, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich merke schon, wenn ich bei den PGA-Tour-Turnieren, wenn die Europäer oben mitspielen, von mir aus auch gerne mal Südamerikaner oder auch wenn da der einzige Japaner am Feld ist, dann halte ich so ein bisschen zu den Außenseitern vielleicht, nicht von der Weltranglistenposition her, sondern einfach irgendwie, wenn da 20 Amerikaner sind und da sind auch mal ein paar Europäer, dann supporte ich auch eher ein bisschen die Europäer. Aber ich würde sagen, das hält sich alles relativ in Grenzen. Ja. Und ich habe meine, ich bin der Meinung, gerade die European Tour, die kommentiere ich doch schon jetzt seit 2 Jahrzehnten und ziemlich viel. Und viele von den Spielern kenne ich nicht persönlich natürlich, aber ich habe einfach viel Interviews gehört, ich habe viel über sie gelesen und irgendwie sind das fast alles echt sympathische Jungs. Und ich freue mich bei jedem Einzelnen. Jetzt die letzten 2 Mal hat diese Christian Bissedenhout gewonnen. Das ist einfach auch eine Geschichte mit seiner frühen Kindheit, wo lange nicht klar war, ob er seine Vergiftung überlebt. Und einfach irgendwie so kleine Wundergeschichten. Und dann freue ich mich für den genauso, als wenn am Ende vielleicht auch ein Deutscher gewonnen hätte. Das sind alles einzelne, in meinen Augen unheimlich sympathische, bodenständige Charaktere. Auf der European Tour ist kaum ein Abgehobener dabei. Also nicht wäre mir jetzt irgendwie nicht bekannt. Und ich finde die irgendwie alle klasse und da fällt es mir dann auch nicht schwer, ob da nur Deutsche mitspielen oder nicht, irgendwie Partei zu ergreifen, so ein bisschen zumindest. Und das sage ich sogar häufig, glaube ich, wenn auf den zweiten 9 frage ich die Zuschauer mal, und haben sie jetzt irgendwie einen kleinen Favoriten oder so? Und dann erzähle ich vielleicht über die 3, 4, die in Frage kommen, so Geschichten und hau mich dann durchaus auch ein klein bisschen auf eine Seite, aber nicht auffallend, also eher über die Sympathie des Spielers und eventuell über seine Vergangenheit. Dann kommt das vielleicht so rüber, als würde ich den anderen das nicht wünschen, aber es ist nicht so. Aber man hat irgendwie so seine kleinen Favoriten, aber immer auch von der Situation abhängig in dem Moment im Titelkampf. Wenn da einer zum Beispiel irgendwie 3-mal einen Riesendusel gehabt hat und trotzdem noch oben mit dabei ist und der andere vielleicht unheimlich Pech oder so, dann kann die Sympathie auch mal nach rechts und links schwenken. Aber alles in allem, glaube ich, ist uns allen das nicht so wahnsinnig anzumerken, wen wir wirklich am liebsten vorne sehen würden.
Aber ich denke, diese Emotion ist ja auch wichtig, gerade auch um Zuschauer anzusprechen, die vielleicht noch nicht 20 Jahre Golf gucken, nicht wahr?
Ja. Das stimmt. Und wir haben echt ein unhomogenes Publikum, ja.
Genau. Also ich meine, ich habe angefangen, Golf zu gucken und nicht Peter Erlis, ist ja auch eine riesige Geschichte wieder, aber nicht in den 80er Jahren, nicht das erste Golfturnier, was ich mich wirklich im Fernsehen erinnern kann, war, als Bernhard die Masters gewonnen hat, 85. Ja. Und selbst da, und ich meine, ich habe immer gedacht, dass älter werden länger dauert, aber ist ja schon 35 Jahre her, da war das ganz anders, nicht? Da war null, also, und ich habe das ja im amerikanischen Fernsehen erlebt, null Emotion und geflüstert und the crowd goes quiet und so weiter. Es war ein bisschen der Appeal vom Golf auch, aber ich denke jetzt nicht, sowas interessiert, Leute wollen auch Emotionen sehen. Ich meine, ich würde mich zum Beispiel freuen, ich habe heute nicht deine Schedule oder so einen kleinen Überblick über die Schedule für nächstes Jahr gesehen, dass auch vielleicht Senior Tour und so weiter, Q-School, European Q-School oder American Q-School, das sind die blankeren Nerven, wirst du nie sehen.
Ja.
Diese Sachen im Fernsehen zu bringen. Für mich war es immer die US Amateur, war für mich immer eines der besten Turniere im Fernsehen. Nicht? Da hast du genau die Jungs, die irgendwann mal die grüne Jacke überstreifen, die sich da in die Hosen machen. Nicht?
Ja.
Auch in diesem Matchplay. Dass vielleicht solche Turniere, wenn die mehr im Fernsehen kommen würden und mehr übertragen würden, denke ich, dann würde das auch ein bisschen den Geschmack des Golfs und diese alten Mythen ein bisschen zur Seite schubsen und sagen, hey, nicht, das sind hier Jungs, die sind 18, 19, 20, 21, nicht, die hauen den Ball bis zum geht nicht mehr, da ist nicht die Technologie dran schuld, das haben sie sich selbst erarbeitet,
ja.
Das ist das Spiel. Und wenn wir noch ein bisschen auf die aktuellen Sachen, erstmal Peter Erlis natürlich, ich denke, für dich genauso ein Icon wie für viele andere und für mich auch. Und du hast auf deiner Facebook-Seite einen ganz tollen Post über ihn geschrieben. Ich hoffe, du nimmst mir nicht übel, wenn ich zitiere. Du hast geschrieben, über fast zwei Jahrzehnte hatte ich ihn häufig beim Kommentieren im Ohr und seine sonore Stimme so sehr genossen, dass ich selbst das Reden fast vergaß. Also, das ist also...
Musste ich auch nicht lange drüber nachdenken, weil es einfach so war. Ich habe diese, wir haben ja beim Kommentieren, weil es hier und da mal hilft, weil die Kommentatoren vor Ort dann auch die Infos über Schlägerwahl kriegen.
Genau.
Da können wir uns dann festlegen. Deswegen haben wir die Kommentatoren irgendwie auf dem Ohr, mal mehr, mal weniger. Und Peter Erlis habe ich immer ein bisschen hochgedreht, weil ich ich habe ihm irgendwie gerne zugehört. Er konnte eigentlich erzählen, was er wollte. Und mal davon abgesehen, hat er nur gute Sachen erzählt, weil er einfach eine Golflegende ist. Und wie die Geschichten so rüberkamen. Es ist tatsächlich so, dass ich dann ab und zu gemerkt habe, dass ich irgendwie so in die Zuschauerrolle geschlüpft bin. Ich hätte eigentlich selber kommentieren müssen, saß aber so gemütlich irgendwie Füße hoch. Und habe Peter Erlis zugehört. Und dann so nach zwei Minuten ist mir aufgefallen, dich hören die Leute gerade nicht. Also sieh mal zu, dass du auch wieder was Sinnvolles von dir gibst. Und da musste ich direkt dran denken, weil diese Stimme einfach so hervorgestochen hat.
Und auch wie er das gemacht hat. Nicht? Er hat das also ernst genommen, aber auch nicht zu ernst. Nicht?
Ja, super Mischung. Ja, ganz, ganz, ganz großartige Art.
Ich meine, die BBC zeigt ja, oder ich weiß nicht, ob sie es heute noch machen, weil ich ja nicht mehr BBC gucke, aber früher, die BBC bei der Open, da hast du wirklich von 6 Uhr morgens bis 9 Uhr abends, da hattest du 15 Stunden nonstop live covered. Erste Runde, ja?
Ja, machen wir auch. Wir nehmen alles mit, was angeboten wird. Ich glaube, es sind nicht mehr 15, aber es sind jeden Tag fast 12 Stunden.
Ja, nicht? Und davon waren 10 Stunden Peter Erlis, nicht? Also, und
er muss heiser gewesen sein danach.
Was der auch für Sachen erzählt hat, also nicht, und was man für Geschichten hört von Leuten, die ihn kennengelernt haben. Ich habe nicht, er ist, wenn er irgendwo zu einem Turnier hingegangen ist, das erste ist er in den Caddy Shack gegangen und hat sich mit den Greenkeepern und denen, die den Rasen mähen, unterhalten. Das war auch einer der, nicht, der konnte Front Office und der konnte Reception und so weiter, nicht? Der hat also wirklich das und sich selbst auch nicht zu ernst genommen. Wenn man seinen Speech bei der World Golf
Hall of Fame, nicht?
Anhört, nicht? Also, nicht, der hat sich wirklich auch nicht selber, und ich denke, das ist ein Rezept, warum er das war, was er war, und dein Tribut an ihn mit diesem kleinen Abschnitt, also besser ging's nicht. Chapeau. Heute geht es für dich noch weiter nach München zum Tour Championship.
Zur DP World Tour Championship, die morgen früh um 8 Uhr beginnt. Die teile ich mir mit meinem Kumpel und Kollegen Adrian. Das sind 6 Stunden, das machen wir zu zweit. Das ist jetzt so das Saisonfinale mit den besten Europäern dieser leicht eingeschrumpften Saison. Aber das ist auch nochmal ein wunderbarer Platz da. Jumeirah, Dubai, immer schönes Wetter. Klasse Golfplatz, sind die besten Spieler der European Tour, die meisten sind dabei, und sogar Patrick Reed und Colin Morikawa, der dieses Jahr die PGA gewonnen hat, sind so die Gaststars aus Amerika. Das ist einfach nochmal ein richtig schöner Abschluss, und dann wird die Tage auch zumindest die ersten Turniere der neuen European Tour Saison rauskommen. Die gibt es nämlich offiziell immer noch nicht. Und dann hoffen wir, dass es auch auf der European Tour ab Mitte Januar mit guten Turnieren auch halbwegs regelmäßig weitergeht. Aber das steht alles noch so ein bisschen in Sternen. Aber genau, wie du gesagt hast, setz mich nachher in Zug. Das ist ja im Moment irgendwie so das sicherste Fortbewegungsmittel, zumindest so wie ich es wahrnehme. Ich sitze nämlich immer so ziemlich alleine in meinem Waggon, aber das hängt wahrscheinlich auch mit meinen azyklischen Fahrtzeiten zusammen. Also um 8 Uhr losfahren und um 12:30 nachts in München sein. Da werde ich wahrscheinlich nicht viel Mitfahrer haben. Ja. Und dann geht es am Sonntag zurück und dann ist erstmal 4 Wochen Pause.
Erstmal Pause, ja. Hier möchte ich ganz kurz einhaken und du brauchst nichts dazu zu sagen. Du kannst, wenn du möchtest, wenn du nichts dazu sagst. Ich bin ja jetzt auch schon fast 60, da darf man das ja, da gehen einem ja mehr und mehr Sachen auf den Sack. Ein grumpy old man bin ich ja nicht. Ich habe eine 6-jährige Tochter, also mich hält doch noch einiges jung. Aber du erzählst nicht, ihr kommentiert im Team und so weiter und du und dein Kollege Adrian und Carlo Knaus ist ja auch normalerweise im Team bei euch, nicht?
Und, ja, und Irek. Ja.
Und Irek, genau. Ich bin im deutschen Golf, habe ich fast gar keine Connections. Ich habe keine Beziehung zum deutschen Golf, richtig, weil ich halt nicht hier gelebt habe. Aber wenn ich mir im Fernsehen das angucke und dann lese ich, wie diese Experten zu Hause auf den sozialen Medien deinen Kumpeln und deinen Kollegen einen auf den Sack geben und dich eher hochloben und okay, warum weiß ich nicht, vielleicht weil du...
Das ist mir auch ein Rätsel.
Vielleicht weil du auf den sozialen Medien viel aktiver bist, nicht? Aber wenn ich das wäre, also wenn da irgendein Fuzzi da erzählt, oh, sobald, ich gucke das nur auf Englisch dann, ich schalte die Jungs weg. Nicht? Und also mir geht's als Zuschauer tierisch auf den Sack, nicht? Mhm. Weil okay, jeder macht Fehler, nicht? Das ist ganz natürlich. Dass das so ausgeprägt ist, dass also es ist wirklich, man kann sich gar nicht anhören. Auf jeden Fall bin ich ein großer Fan von euch allen vieren.
Das ist schön.
Geben wir weiter. Ja, manchmal schreibe ich dir auch was, wenn mir was nicht gefällt.
Ja, ja, absolut. Davon bin ich ja auch abhängig. Und deswegen, ich würde da tatsächlich nur ganz kurz zur Stellung nehmen. Das war früher auch echt ein bisschen kleines Problem. Also mich hat das echt schon recht niedergeschlagen, wenn ich irgendwo in Social Media dann irgendwas gelesen habe, wenn mir einer... was weiß ich, was vorgeworfen hat. Da sind ja einige Sachen sind auch richtig. Auch ich verplapper mich in 3 oder 4 Stunden. Auch ich kriege vielleicht irgendwie mal einen Turniersieg durcheinander von dem einen oder anderen oder schätze eine Lage, eine Spielsituation so ein, die man auch anders einschätzen könnte. Aber das ist eigentlich auch das Interessante am Golf. Es gibt nun mal wirklich, es gibt verschiedene Zugänge. Aber was mir immer bei 95% sämtlicher Kritiken in diesen verschiedenen Foren gefehlt hat, das war einfach was Konstruktives. Es war einfach so ein Abgebäsche. Und wenn mir einer vorwirft, ich hätte irgendwie keine Ahnung von Golf, und ich habe keine Ahnung selber mit Weltmeistern wie Thorsten Gideon zum Beispiel, mit ehemaligen Tourpros trainiert, mich über Golf unterhalten, ich meine, mich belesen. Ich mache das ja irgendwie jetzt nicht seit 2 Jahren. Irgendwie so neben dem Brötchen backen, dann kann ich damit einfach nichts anfangen. Und deswegen habe ich mich seit Jahren jetzt schon aus diesen Foren komplett rausgezogen, weil ich auch einen unheimlich guten Freundes- und Bekanntenkreis und Leute wie dich auch einfach habe, die einfach mal sagen, okay, das und das hat jetzt einfach nicht so gepasst, die mir aber nicht sagen, boah, ey, der Biernat hat keine Ahnung, das Arschloch darf nie wieder ans Mikrofon.
Ja.
Und ich meine, da sind ja Leute bei, da hast du ja das Gefühl, dass du gerade deren Familie umgebracht hast, so wie die sich ausdrücken.
Genau.
Und da habe ich keine Lust mehr zu. Ich weiß, was ich kann, was ich gelernt habe, wo ich bestimmt auch besser geworden bin in den letzten Jahren. Ich kenne auch immer noch meine Schwächen, die hat jeder von uns. Das ist einfach auch teilweise ein bisschen schwierig, wenn du tatsächlich beim Kommentieren nicht weißt, was ist als nächstes im Bild. Dann fängst du mal eine Geschichte an, in der Zwischenzeit hast du wieder 3 andere Spieler im Bild, dann sagt wieder einer, der quatscht über die Schläge, dann willst du mit der Geschichte nicht aufhören. Das sind immer so ein paar Timing-Geschichten, mit denen ich dann nach meinem Kommentar auch nie so wirklich zufrieden bin. Aber das sind alles Sachen, die kann man mir sagen. Und ich korrigiere mich auch. Das macht man eher selten. Am Fernsehen sagt man, das versendet sich, wenn einem selber auffällt, dass man irgendwo einen Fehler gemacht hat und was erzählt hat, was nicht stimmte. Wenn mir das auffällt, korrigiere ich mich eigentlich fast immer auch im Nachhinein noch, weil ich will dann mit der richtigen Information an die Leute gehen. Und da werde ich auch häufig drauf gebracht von vielen Leuten, die mir auch über Facebook und WhatsApp, und ich check das zwischendurch während der Live-Sendung, mir da auf die Sprünge helfen und sagen, das stimmte gerade nicht so. Und dann, wenn ich das bestätigen kann, dann sage ich es auch. Und dann ist es auch okay. Und ich denke, dass wir alle vier ganz unterschiedliche Kommentatorentypen sind, von der Rede, von der Aussprache, von der Art und Weise, wie wir so ein Turnier rüberbringen. Und ich finde, da ist durchaus eine gute Abwechslung. Und es gibt über jeden Einzelnen von uns gibt's gute und schlechte Kritiken, weil du es nie, gerade als Kommentator, nie allen recht machen kannst. Ich hatte eben gesagt, wir haben ein total unhomogenes Publikum. Wir haben den 14-Jährigen, der angefangen hat mit Golfen. Wir haben die 75-Jährige, die irgendwie kurz nach dem Zweiten Weltkrieg das erste Mal einen Schläger geschwungen hat. Wir haben den Technik-Nerd, der will wissen, wie viel Grad das Eisen 5 von Adam Scott hat und warum das Wedge 1 Grad mehr hat. Wir haben Leute, die interessieren die Klamotten, die anhaben, wenn die einen Sponsorenwechsel hat. 1000 verschiedene Sachen. Und da können wir einfach immer nur so einen Mittelweg finden. Und da gibt's immer welche, für die ist das von der einen Seite dann zu viel, von der anderen zu wenig. Und ich denke aber, wenn man halbwegs einen Mittelweg findet, und ich finde, den kriegen wir alle vier ganz gut hin, dann ist das okay, dass wir jeder unsere Fans haben und jeder unsere Kritiker und jeder hat so seinen Lieblingskommentator. Das gehört einfach dazu. Das ist bei meinen Fußballkollegen bei Sky genauso.
Ja, also auf jeden Fall, wie gesagt, ich bin ein großer Fan. Grüß mir deine Kollegen weiter so. Und ich denke, die Leute, die dann sofort auf Englisch switchen, sprechen gar kein Englisch.
Unter Umständen. Du, ich bin ganz ehrlich, wenn die, also ich finde diesen Doppelkommentar, wenn der wirklich gewachsen ist, dann finde ich den auch klasse und den finde ich wirklich unterhaltsam. Ja. Ich nehme denen das auch nicht übel, das ist schon nett. Aber wenn mir einer sagt, dass die mehr Ahnung haben, ganz ehrlich, ich habe Respekt vor Jungs, die jahrzehntelang auf der Tour gespielt haben, auf der PGA-Tour. Die können von mir aus auch Majors gewonnen haben. Aber Sir Nick Faldo lebt auch dermaßen von Golfphrasen. Dafür muss ich tatsächlich nicht das Masters gewonnen haben, um zu sagen, dem Part hat jetzt ein bisschen Tempo gefehlt oder so. Also die analysieren genauso wie wir. Und wir haben alle Ahnung von Golf, auch wenn wir noch kein PGA-Tour-Turnier gewonnen haben. Und deswegen bin ich der Meinung, rein inhaltlich sind die uns nicht viel voraus. Die sind vor Ort und haben sich vielleicht abends an der Bar mal mit einem Spieler unterhalten und haben dann die ein oder andere Info mehr. Aber das ist auch eher selten der Fall. Aber wenn die Leute sagen, sie hören diesen Doppelkommentar, der gewachsen ist über viele Jahre und der dann auch echt gut abgestimmt ist, einfach gerne, dann habe ich da volles Verständnis für.
Ja, und es ist ja in den USA auch nicht anders, nicht? Ich meine, anders. Faldo und Johnny Miller, was die einen auf den Sack gekriegt haben, nicht? Also es gibt ja dann, ist ja genauso, nicht? Ich meine, dann hast du halt die Jungs wie Faldo und Miller, und dann hast du auf der anderen Seite hast du dann Gary McCord und David Faraday, die vielleicht ein bisschen mehr so nicht der Klassenclown rumlaufen. Ja. Okay, jeder hat seinen eigenen Stil, und das wollte ich nur loswerden, und es freut mich, dass du dazu Stellung genommen hast. Okay, das nächste, und Michael ist im Green Room, aber eins habe ich noch, ein paar Sachen. Kleine Sache haben wir. Und auch aktuell, jetzt das DP World Finale. Es geht ja da nicht um unseren FedEx Cup, sage ich mal. Ja,
Dubai, und, genau.
Es sind ja auch wieder einige ganz junge Springer dabei, nicht 21, 22, 23 von Sungjae Im, Victor Hovland und so weiter, nicht? Wo wir auch wieder leider keinen Deutschen dabei haben, was ja auch okay ist. Ich meine, Henrik Stenson hat seinen ersten Major auch mit 40 gewonnen. Nicht, dass wir diese Jungen brauchen. Es wäre schön, wenn wir wieder einen haben, der da richtig mitmischt. Aber ich möchte dich fragen, wen du diese Woche magst. Und nicht als unbedingt als Sieger. Vielleicht kannst du den einen oder anderen Geheimtipp mit uns teilen. Aber mehr, du weißt, ich bin... ich habe spiele seit, was weiß ich, 35 Jahren Golf, fast exklusiv Matchplay. Und manchmal Clubmeisterschaften, Zählspielen, nie Stableford. Da gibt's hier ein paar 72 Holes Head-to-Head Matches.
Okay.
Thomas Detry gegen Sammy Valimäki.
Tja, der junge Belgier gegen den Finnen. Und ich soll sagen, wen ich vorne sehe?
Wer gefällt dir? Also der Finne, der hat ja nicht seine Kollegen denken ja unheimlich viel von ihm, dass das ein zukünftiger Major-Sieger ist.
Ne? Ja.
Der hat's also drauf.
Ja, ich glaube, also Valimäki hat, da ist mein Gedächtnis tatsächlich auch irgendwie relative Grütze. Der hat ja gewonnen auf jeden Fall in diesem Jahr schon. Ja. Und Detri ist auf jeden Fall schon länger auf der Tour und braucht immer noch so ein bisschen. Also ich glaube, der Valimaki ist da eher der Durchstarter. Dem würde ich tatsächlich in den nächsten Jahren mehr zutrauen als Detri.
Okay. Diese Woche jetzt, Tommy Fleetwood gegen Matthew Fitzpatrick.
Ach, die beiden, das sind irgendwie so, das sind so meine European Tour-Engländer. Fitzpatrick auch noch ein Ticken jünger irgendwie als Tommy Fleetwood. Boah, aber schwierig, weil die auch einfach in dieser Saison natürlich irgendwie nur so überschaubar viel gespielt haben und dann teilweise nicht richtig trainiert und irgendwie ist alles so ein merkwürdiges Jahr, dass man so auch Entwicklungen gar nicht so richtig gut einschätzen kann. Ja. Aber für die Zukunft eher noch Fitzpatrick mit einem Ticken vor Fleetwood.
Ja, interessant.
Warum nicht?
Ja, auf jeden Fall. Zwei junge Springer, Victor Hovland gegen Colin Morikawa.
Ja, cool. Victor Hovland, der Norweger, hat gerade in Mexiko ja gewonnen am Sonntag.
Genau.
Genial, dass der jetzt auch rüberkommt. Auch für mich, wenn der das mit dem Jetlag hinbekommt, ein super, super Favorit auf den Titel. Sind ja sogar halbwegs ähnliche Spielbedingungen irgendwie so von den Temperaturen her. Und Colin Morikawa, mein Gott, der ist in seinem ersten kompletten Jahr, wenn mich nicht alles täuscht, als Profi unterwegs. Der ist letztes Jahr auch als Profi geworden, hat einen Major gewonnen.
Ja.
Also da kannst du ja, auf wen auch immer du setzt, du machst es richtig oder falsch. ich find beide super Typen, beides auch so ganz ruhig. Und wenn ich mir überlege, wie jung die sind und wie abgeklärt schon und wie aber trotzdem bodenständig. Aber Colin Morikawa hat mich echt richtig beeindruckt. Aber ich könnte mich wirklich nur zu einem Müh entscheiden. Und da würde ich jetzt Morikawa einen klitzekleinen Ticken vorne sehen, aber eigentlich beide gleich auf. Ja. Super, super Typen, von denen der junge Golfsport lebt. Das sind welche, die kann man ein bisschen anhimmeln als junger Golfer. Und von denen werden wir die nächsten Jahrzehnte noch einiges hören und an denen werden wir noch ordentlich Spaß haben.
Ja. Und zuletzt Ian Poulter gegen Martin Keimer.
Oh Mann, ja, Poulter. Hat sich irgendwie schon die letzten Jahre auch häufig mit dem Genuss seines Lebens auseinandergesetzt und auch sehr zufrieden gegeben, was ich auch cool finde. Der polarisiert natürlich, wenn der seinen kompletten Fuhrpark vor seiner Villa in Florida einmal auffährt, abfotografiert. Das macht er natürlich auch umsonst. Ich glaube gar nicht, der hat einfach Spaß an Luxus. Das ist, glaube ich, gar nicht ein Poser. Aber er will einfach so ein bisschen polarisieren. So habe ich irgendwie Ian Poulter in den letzten Jahren etwas wahrgenommen. Aber hat jetzt zuletzt auch nicht mehr durch irgendwie besonders viel Titel auf sich aufmerksam gemacht. Und Martin Keimer sagtest du gegenüber, nicht?
Ja.
Er wartet jetzt natürlich auch seit 6 Jahren. Was war denn? Die US Open 2014 war sein letzter.
Genau.
War die letzten Monate immer wieder dran. Mein Gott, wenn ich mir den Schwung angucke und der kann alles. Der ist ein begnadeter Golfer. Das ist eine kompakte Bewegung. Die sieht so aus, als muss man damit einfach wieder Erfolg haben. Der war Weltranglistenerster, der ist zweifacher Major-Sieger, der hat die Players gewonnen, der hat einfach alles erreicht. Warum auch immer er seit jetzt ein paar Jahren in so einem kleinen Tief ist, und mittlerweile ist es ja schon so, dass man von einem kleinen Tief spricht, wenn einer, der so viel erreicht hat wie Martin Keimer, dann ein paar Jahre keine Turniere mehr gewinnt. Wenn der irgendwie Zehnter wird, dann ist das ja schon fast wie eine Niederlage. Das sehe ich alles ein bisschen anders. Aber klar muss der sich an Turniersiegen messen lassen. Und ich lege mich mal fest, der wird eher als Poulter im nächsten Jahr noch ein Turnier gewinnen.
Denke ich auch. Und der Trend ist ja da auch sein Friend, sage ich mal. Er ist ja wirklich, wir hatten auch mit Heinz Fehring drüber gesprochen, der erste Coach von Bernhard Langer war. Es ist halt diese Kombination von Talent und Vorbereitung und harter Arbeit. Und ich denke, da ist Martin keinem hinterher. Und ich denke, so wie du, also es ist nur eine Frage der Zeit, bis er da wieder mitmischt. Vielleicht ja diese Woche werden wir gucken.
Ja.
So, und jetzt kommen wir auch, jetzt habe ich, oh, eine Frage habe ich noch. Und zwar, wir haben ja nicht unseren Frag den Gast Postduck, für den wir diese Woche nicht so viel Zeit hatten, weil wir ja das erst ganz kurz hier auf die Reihe gekriegt haben. Aber eine Frage, die fand ich unheimlich cool und an dich. Und die heißt, hast du das gesamte Sky-Paket zu Hause umsonst?
Nein, Definitiv nicht. Hatte ich auch noch nie. Und ich bin seit über 20 Jahren bei Sky. Das ist ganz klar gestaffelt, auch von, ich bin mir gar nicht sicher, wie es bei den Festangestellten aussieht. Also die haben das, glaube ich, schon umsonst. Aber ich bin Freiberufler bei Sky. Ich bekomme einen gesonderten Tarif, und der ist sogar auch nochmal irgendwann vor 6, 7, 8 Jahren oder so ein bisschen runtergegangen. Aber ich habe auch die ersten 16, 17 Jahre um den Dreh habe ich auch so einen Journalistentarif bekommen. Der war deutlich günstiger als der ganz reguläre. Aber ich habe immer Geld bezahlt, und ich kann es ja vielleicht sagen. Also ich habe auch immer ab 20 Euro aufwärts bezahlt.
Okay, das ist ja schon mal eine Ansage. Also kriegst du es nicht.
Aber auch immer, und das muss ich dazu sagen, sehr, sehr gerne.
Ich bin ja auch freiberuflich unterwegs, ich kenne das. Es ist also wirklich nicht einfach. Aber jetzt, meine Damen und Herren, geht es in den zweiten Teil. Und ich hatte es ja schon angedeutet, wen wir hier als zweiten Gast haben. Und das ist mein alter Freund aus New York City. Wir kennen uns seit 20 Jahren. Damals war er auch noch ein ganz, ganz junger Springer. Jetzt ist er auch Familienvater, ein professioneller Mann. Es ist mein alter Freund Michael Herklotz schaltet uns aus Connecticut zu. Hello, Mike. How are you, my friend?
How are you? Good to see you. I have no idea what you said about me, but I hope it was kind.
Yeah, no. Well, you know me. Mike, say hello to my friend Gregor Biernat, who is your co-star today here.
Very good.
He is the German voice of golf on Sky Sports here. He is like the German... Nick Faldo. No, not, well, I don't know. Who's commentating?
Well, a major is missing, or some majors are missing, but almost.
Mike, who are the, some famous commentators in the sports world that you're familiar with?
Frank, you are asking the wrong person.
There you go. That's why you are in this show today. And you just joined us. You missed the beginning. I was talking to Gregor about I pay my dues for the GEMA, which is the German recording industry. So they get their money when you play their music on podcasts or whatever. And I'm paying my dues. It's now episode number 7. I've never used it. All I do is get bills from them and pay them. So I decided that it's time to make use of that and come up, find a song that fits you both. Craig is a little bit impressed, and you as a musician, maybe you'll enjoy this. Let me see if I can fire it up again. Where we are here. It's all right. There you go. Whatever gets you through the night.
I like it.
And I think cigars are one of those things. Let me just introduce you to this young man a little bit. And let me set it up this way, okay? I wrote Gregor, I think yesterday, what kind of some of the things we'll talk about, we'll talk golf with him, and then the pleasures of life with the both of you. You know, Gregor is very passionate about the champagne business and about champagne, and is in the champagne business a little bit, bringing very small and exclusive producers to the German audience. And I told him, I said, and I'll translate because I wrote him in German. I said, with Mike, we will try to match champagne with cigars. And his answer was, I'm sorry, but champagne and cigars, that's impossible. Unless it's at different times. And of course, me, I'm like, oh shit, this whole idea is out the window. We're taping tomorrow. So I write you. And I said, very timidly, Mike, can you pair cigars with champagne? And your answer was, of course. So That's where we are. But Mike, let's talk a little bit first about you. You grew up in Connecticut. We just talked about Gregor, who also is a professional, and I base that on an education. He studied journalism at the University of Cologne and is now a commentator. You did not major in cigars, but you attended the Berklee College of Music in Boston, majoring in jazz drumming, I think, something like that. You were a professional. Where during that time, and we know each other for a long time, during that time at Berklee, you got connected to the cigar industry. How did that happen?
I enjoyed my first cigar in college. As a young musician, I realized I couldn't afford my new hobby, and I needed to find a solution. And there's no better solution than to find a job in the industry that is your hobby. And so that's what I did. I started retail very early. I was 19 when I started. So it was during my first year in college. And it was great. You know, I wanted to be a musician because it was my favorite thing to do. And to get paid for that made a lot of sense to me. I really enjoyed cigars. And so to find a job that paid me to enjoy cigars was very much the same path as music. It was finding a way to make a living doing something that I really enjoyed.
Right. And then at the turn of the century, how that sounds, Jesus Christ, you moved to New York, I guess in 2002, as a very young man. And I was working at a firm on Wall Street at the time. And we left downtown on 9/11 after our offices were destroyed. And we moved up to, I think it was 345 Park or something like that. I don't know. I'm not sure about the number, but Park in that area. And around the corner was on Madison was the Davidoff store, where we used to come and spend our 3 hours lunch hour. And that's where we met. And I look back very fondly on those days. You were just as savvy. You were just as charismatic. You were professional. We were the hot shots from Wall Street, and you always wore better suits than we did. Those are really, 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 really good days. And I'm glad that we've been able to connect again. And I thank you for being a part of this today. I know you're really busy. Let's talk about this. Why don't we try and, you know, work our ways towards matching champagne with cigars? And maybe Gregor can comment, and you can comment, how you, Mike, go about, when I met you, I was like JR Cigars' biggest customer. I was not, you know, we didn't have any Cubans, and, you know, so I went to JR. It's very intimidating to go into a walk-in humidor when you don't really know what you're talking about. But how do you go about tasting, evaluating cigars? And Gregor does the same thing when he goes on his trips to France, visits champagne makers and samples and tastes new champagnes, and about what's your process, Mike? How do you taste a cigar?
If I may, I'd like to back up.
Sure. This is your show, my friend.
Because here's what I find so interesting about the commonalities of premium handmade cigars and champagne. In most cases, premium cigars are non-vintage. So the intention of a cigar maker, when we create a blend, is not just to create an experience, but then the challenge becomes to maintain that experience year after year after year after year, despite the fact that the crops are changing and the actual ingredients that we're blending with are very different every year based on climate and rainfall, et cetera, et cetera. So the actual ingredients, for lack of a better word, are changing every year, but it's our job to make sure that the experience on the palate is the same. That the exceptions, of course, are limited editions or other products where they are not intended to be the same year after year. But of course, we share that challenge with champagne. Champagne, by and large, is a non-vintage product. And of course, there are exceptions that are vintage. So those are the expression of the vintage of the year. But otherwise, the challenge is to continue to produce that consistent flavor and experience year after year, despite the fact that the juice is different, the grapes are different. So finding the ways to combine them to keep it the same. So my analogy is Broadway. I like to think of a premium cigar or champagne like a Broadway show. And you have to recast a character so that the show doesn't change. So if we're talking Phantom of the Opera, Phantom of the Opera has been around since the 80s. Even if magically somehow we could keep the cast exactly the same, the show would be terribly different today because the cast would be entirely geriatric. And there is no way that the show would be consistent. So you must cast new actors to play the same role so the show is the same no matter when or where you see it. And the same principle applies to premium cigars, and the same principle applies to champagne. Now, when it comes to pairing, I would imagine, and I've been to some champagne dinners, when you think of a wine dinner, typically there is a progression of wine with food that generally grows in scale. So you might start with something light, like a champagne with a light amuse-bouche, and then that moves into a first course that then progresses to a second or third. And then ultimately you would conclude likely with a big bold red and a nice piece of meat. The champagne dinners I've been to progress in a very different way. Generally, the intention is to really allow the champagne to be the star. And so the menu caters entirely to propping up and showcasing the champagne. It's with that intention that you pair cigars. You would not pair a cigar with a champagne in order to highlight the cigar and make it be the star, in my opinion. I think it's really about opening people's minds to finding a way to create that new balance on the palate that allows each thing to taste better together than they were in individually. And so the first thing I would do in pairing a cigar with a champagne is to taste the champagne, because my knowledge is much better on the cigar side to select the appropriate cigar for the champagne. So I would taste and smell the champagne first. And then the next thing I would do is identify what is my palate feeling and what is my palate missing. And then to select the cigar to help fill in the blanks that the champagne is not providing is where you really create that sort of foundation that allows you to create the dialogue between the two without them competing with each other. So typically, if I think of champagne, I don't think of tannin, for example. So if we use a red wine example, a lot of big red wines that you might have with a meal tend to be tannic, which is why a big fatty piece of meat does such a great job complementing the tannins of the wine. That doesn't exist in the case of champagne by and large. So just like you wouldn't select a big fatty piece of meat for champagne, you would not select a big, bold, rich cigar to go with champagne. Tannin also dries the mouth. There are some cigars that dry your mouth. A big fatty piece of meat helps restore the palate. So in this case, I would select a cigar because the champagne is not necessarily drying, although it may be dry. I would find a cigar that counters some of the drying effect. So two cigars off the top of my head, which I've enjoyed with my champagne friends, that we've produced over the years. One is called the Timeless Sterling. The other is called Metropolitan Habano. And what's interesting about both of those cigars, although very different origins, one's entirely Nicaraguan in the metropolitan Habano. One's entirely from the Dominican Republic in the timeless sterling. Both of them have the body and mouthfeel of Chardonnay, buttery, creamy mouthfeel. But both of them use tobaccos from lower on the plant. So that reduces the ferocity and strength, preserves flavor, and also preserves the condition of your palate so as not to overwhelm the subtleties and delicate nuances of champagne.
Fascinating. Wow. Yeah.
He's the professional in both, in champagne and cigars as well. Actually, I can go home or drive to Munich right away now. He brought it to the point perfectly.
Gregor is on his way. He lives in Cologne. He's on his way to Munich to do some commentating early tomorrow morning. But yeah. Well, I told you what Mike was like. I mean, it's just it's not really for a layman the most exciting topic in the world, and he makes it fascinating. It's one of your hidden talents, my friend. does that make sense to you, Gregor, how Mike is explaining that the champagne and the cigar do not compete but rather complement each other?
Yeah, obviously perfectly described. My problem is, or the thing is, that I don't know anything about cigars. I smoke some Havanas, and when I smoke half of it, my mouth feels like a little bit dead, and I couldn't taste anything of a champagne with this. So, but that's I never tried it, and I just don't know the variety of cigars. So I almost stopped smoking cigars after we started our champagne business. What I could better imagine is that you have a nice champagne as an aperitif, for example, and much heavier champagne for a piece of meat even, or for dinner, and then afterwards you have a glass of red wine with some nice cigars. But I'm absolutely not into cigars and the variety of tastes of cigars. So I'm not even an amateur. I've just no clue. I just know personally when I smoke a third or a half of a cigar, that I don't taste anymore really, really nicely. And you need all of your taste for champagne, obviously. But what I really found interesting is the part that Mike was talking about in the beginning, that you need to collect leaves and the different tobaccos every year to get the same cigar, the same taste and the same quality. And that's the same with the big champagne houses, but that's the big difference with all the small champagne growers that we work with. So let's take Moët & Chandon. They produce around 28 million bottles of champagne per year, and their champagne has to taste the same or almost the same from year to year. If it doesn't, then 3.5 million of Chinese customers say, "What the hell happened to your Brut?" And so they work with around up to 100 reserve wines to get every year to get the same taste. And the small wine growers that we work with, they do only have certain plots, and they only produce 15, 20 or 25,000 bottles, and they don't have the possibility to store reserve wines. So when they really have got a complete different harvest from one year to another, then their tradition champagne might really taste differently. And that's the interesting thing about those small wine growers. And that's why we really do have to visit them every year and think and try the champagne and think whether we still take it or whether it might have changed so much that we say we either don't really like it or now it tastes like three other champagnes that we also have in our shop. So that's the big difference. If you taste the Brut from Veuve Clicquot, from Moët, Dom Pérignon from last year, it will definitely or most definitely taste the same as the one from 5 years ago. And that's one of so many big differences in producing champagne from the one of the 300 big champagne houses that have to buy grapes and wine because they produce more than they do own vineyards and grapes and wine. And to the 5,000 small wine growers that produce their own champagne and have their own label, and that's the story about the small houses that we experienced within the last years. That was just a step aside and doesn't have anything to do with the cigar thing. But it's amazingly interesting, and I like to smoke cigars, and that might really be as. Yeah, a special combination, but I'm just absolutely not into cigars, which seems to be a pity.
Well, when you mean you're not into it, you mean that you don't understand it. It's not like you don't like it. But yeah, this is why I like it.
It's worth pointing out, Greg, you mentioned that you've smoked some Havanas, and you mentioned that specifically. Obviously, in the European market, it is dominated by cigars made in Cuba.
Yes.
And much like the wine world, terroir is fundamentally the most important contributor to a flavor and behavior of any tobacco. The cigars that are typically made in Cuba of Cuban tobacco tend to push the strength level a bit.
Okay.
It's also worth pointing out, Cuba does not have the benefit of private enterprise and private investment the way other manufacturing countries do. And so if you think about the areas in which one could accelerate cash flow, it is shortening the time from raw material to finished good. Yes. And shortening that time always has a consequence. And that's not to speak ill of Cuban cigars in their entirety, but it does present what has been a pretty consistent problem in consistency from cigar to cigar, blend to blend, year to year. And it also has presented problems in some of their raw material that may not in fact be ready to actually be used in a premium cigar. The feeling you described about your palate almost being exhausted after a cigar, to me would indicate that the tobacco used was not fermented properly and then was probably not aged properly. But again, because the European market tends to favor Cuban cigars overwhelmingly, it's really what's most available there. And so that also narrows your field of options. Fortunately, there is generally a pretty large representation of Davidoff in Europe. And so I would encourage you to look in the Davidoff range, specifically in the, funny enough, Grand Cru series.
Okay.
They are smaller formats with creamier body. And in my Davidoff days, it was the Grand Cru series that I often paired with champagne. Specifically, there's a format called the Grand Cru number 2. And the format is elegant. The other thing I would say is a premium cigar's format really allows for development of flavor and almost manipulation of experience. And often the mistake is made that someone would select a small cigar for a short moment, which of course makes sense. However, from a pairing perspective, you have to think more about the journey of flavor and the way a cigar develops. The longer a cigar is and the wider a cigar is, the cooler it is for a longer period of time.
Yeah.
And okay. So from a pairing perspective, if we were pairing with champagne, I would also recommend that you select a cigar that is longer than the moment that you plan on pairing it with and simply end the moment early with the cigar, because that also allows the smoke to remain very cool and very creamy throughout that glass as a, or two glasses, as opposed to selecting a cigar that may take the same amount of time as one or two glasses. By the time you get to the end of your second glass, let's say, you are also approaching the end of your cigar, which would then be a much fuller, richer, and potentially hotter experience of smoke. So I would encourage you to find a cigar that would last longer than the moment you have, and then end that moment sooner, because that should keep the experience you have with the with that portion of the cigar much more favorable.
Yeah. Okay. That's absolutely interesting. I try to get a Davidoff on the main station in 2 hours and have it in the train, maybe with a glass of champagne.
That sounds perfect to me.
Okay, good.
Oh, it's good to know that we can still smoke on our trains.
I will allow myself. I'm the only one in the wagon today.
I haven't been on one. That's fascinating stuff. The question that brought me to that, and obviously I asked it in the wrong way, but you answered the way it was supposed to. There's a video of you, Mike, where you I'm not talking the one where you're gonna have to stand up later and you have to show us those baby blue socks again if you were wearing them. I think it's either it's probably from your Nat Sherman days, where you walk the audience through the motions of how you evaluate, how you rate a cigar. Okay, you smoke it and you put it down, you take some notes at the big first third and whatever, things like this. This is what, you know, that maybe I jumped the gun, but this is fascinating to me, who I'm somebody that's pretty much told, I've told my body a long time ago that it cannot count on me. So my palate is, you know, I don't taste much, and it's you know, oh, it's, you know, I try to. And there are a lot of pseudo experts, not only when it comes to champagne or wine or cigars or golf. You know, I mean, the guy in the restaurant that, you know, takes a sip and smells it, he has no idea what he's doing. The guy that puffs on a torpedo, like me, it's like, creamy, no clue. The guy on the golf course that throws up grass when he's putting to check the wind, you know, those kind of guys. You guys are the real pros. Just briefly, how do you do that? How do you rate and taste a cigar for the first time, I guess, you know, each cigar? It must depend on your mood, on, you know, on many different external factors as well, but you must have a schablone, you know.
Yeah. Well, I liked how you framed the question, Frank, because you the idea of somebody throwing grass in the air on a golf course, to me, reminds me of a wine drinker who smells the cork and swirls a glass, as well as the cigar smoker who toasts his cigar and waves it in the air prior to smoking it. All three of those things can be helpful and meaningful to the experience as long as you understand why you're doing it. Right. And to me, you know, there's nothing more fun than seeing somebody toast a cigar and wave it around and puff on it, because they've seen someone do it without understand exactly why they're doing it in the first place.
Right.
And the same with opening a bottle properly, or the same with throwing grass in the air, you know, as if you're throwing salt over your shoulder for good luck. So for me, the evaluation of a cigar, there's two functions of it. One is my evaluation for future consumption for me. The other evaluation is a professional evaluation that I would describe it for others. And those tend to be two different things. So when I take notes for myself, that's as a reference for me to be able to go back and evaluate against, to see if it's the same, to see if it's different, or to compare it to other things I've had in the past to see where those similarities lie, and also to find my own commonalities to inform my own taste. And that would help me make a decision about what else I might want to buy. And so I think of when I evaluate professionally, there's very specific metrics, strength, flavor, aroma, combustion, mouthfeel, overall stimulation, palate condition. Does it produce saliva? Does it dry my mouth? All of those things are the things that I tend to evaluate as a professional. But you know, you indicated that that your palate is not as sophisticated as mine, which I would disagree. I would say that your vocabulary is not as wide as mine when it comes to cigars, because when I put on my wine drinking hat, my notes in my Vivino app for wine drinking are not public, very, very deliberately, because my vocabulary is the vocabulary that I refer to know what I like and what I don't. And so, for example, I tend to use the tasting note Delta Red. And that means that it's a wine I would drink in business class flying across the country. It is not a wine I want to purchase again and put in my cellar. That for me is one of the most important tasting notes, because it means it's good enough, but it's probably not worth a rebuy. That vocabulary and assessment to me is the consumer assessment, not the professional assessment. And I think we tend to put a lot of pressure on ourselves to aspire to be professional level assessors, when at the end of the day, we are just passionate consumers. And so I would say to you, Frank, I mean, I've enjoyed cigars with you many, many times. You used to come into the store and say, I'm in the mood for this, or I'm in the mood for that. Broadly speaking, it's my job as a professional to interpret that in a way that I can narrow the scope of offerings. It's then my job as a professional to find words that split hairs in order to try and describe it in the most important way for you to make the best choice with the information I give you. But it's not that much different. Like I use the analogy all the time. Coke tastes like Coke. Pepsi tastes like Pepsi. The only way to describe them in comparing them is to use words that the manufacturers never intended. But that's our job and our need to say, well, this is what I like more about this than that. In the wine world, I think it's largely the same, although there is always an attempt to try and achieve certain flavors. And you could read the winemaker's notes on what they were trying to achieve when they put it in the bottle. But then you read consumers and assessors' notes, and they always find something that the winemaker didn't share. And the reason is that they have to split hairs between the 20 or 30 wines that are all described using exactly the same words by the winemakers. And so it's always that need to drill down and drill down and drill down to find ways to split hairs until you get to the flavor that is the point of differentiation, that becomes the job of the professional taster, the professional assessor. So the strength, flavor, aroma, combustion, mouthfeel, stimulation, those things are never what I would expect a consumer to assess a cigar on. What I would hope a consumer is able to do is keep track of what they liked and what they didn't, and keep track of what the product was that they're reviewing, and then sharing that information with the professional, who can then say, well, it turns out these five cigars that you liked are all made in the Dominican Republic, and they all have shade-grown wrappers. That's an important piece of intelligence that then professionals can help guide what would be a next suitable offering.
And I'm sure Gregor has something to say to that. Just quickly, you know, that's how I try to taste wines. You know, I'm not an app guy. I'm more of a book guy. But, you know, which grapes do I like? You know, I mean, it's very, very elementary, but, you know, hey, you know, I like the, Sancerre, Chardonnay, and you know, like this, blah, blah, blah. But I think you're right. And now that I go back in my mind, you know, every time I walked into the store and told you what I was in the mood for, the only, you know, the only thing I knew I always loved was the shape of the torpedo. But you always gave me new stuff, you know, and I realized very quickly that you always gave me what I wanted. So thanks for that. Gregor, how do you, when you go to a new champagne maker, you know, small micro vinification, what's the champagne equivalent of a micro brewery?
Small vineyards, small champagne makers. Yeah, sort of.
And you try the, you know, the champagne for the first time, and you sit down and you do you drink it? Do you spit? Do you what do you look for? How long does it take? Does it is it after 3 minutes you're like, yeah, this is good? Does it take a half an hour? Well, can you walk us through that?
Yeah. Well, the thing with us is different to Mike, because he's an absolute professional in his cigar business, and my girlfriend and I, we've got sort of different jobs. We've been in the Champagne, or went down to Champagne 8 or 9 years ago for the first time, and we sort of developed a little business. But we are more, I would say, on the consumer side than we are on the professional side. We are no sommeliers, and I really have some difficulties to taste things like an oenologue who says there's a taste like a little bit like coffee with some notes of peach, and the minerality is a little less than there. So we are more on the side of the consumer. We've got 100 champagnes from 20 winemakers right now in our repertoire. And when we go and drive to Champagne and visit new champagne makers, we already know what we sort of are looking for. We have two or three champagne makers that have Grand Cru Chardonnays, and they've got Grand Cru Blanc de Blancs, and they're really great, and they've got a big variety. So next time we wouldn't look for another Blanc de Blanc. So we look maybe for a millésime, because there are some missing. We've got 20-year-old champagnes, but maybe we are missing some from 2007 and 2008. And then we go to different parts in Champagne and buy from maybe another Premier Cru region or from another village. So we try not to have more than actually two, mainly only one champagne maker from one village. And so we've got some different ways to look for the champagne. But once we are at the winemaker, and of course we do a tasting, then it's really more about finding out what we do already have. And I mean, as I said, you've got 5,000 winemakers that produce their own champagne and that have their own labels, and So you've got every champagne maker has around 5, 6, 7 on average different champagnes. If it's a rosé, if it's a vintage, a tradition, a zero dosage, extra brut, or whatever. So you've got, I don't know, far more than 100,000 different sorts of champagne in that we could enter in and try to find out. And of course, many of them taste almost the same because they come from the same vineyard or they come from the same hill, and they all are ripe or matured in the bottle for 3 years. So there are some similarities, and we try to find out what our clients like, obviously just like in the cigar business. And when we see a little gap, and when we've got, for example, more customers that prefer the heavy champagne with more Pinot Noir in it and less minerality that comes with the Chardonnay, for example, next time we just go to the and drive to the Pinot Noir region or one of the Pinot Noir regions and really just bell on the doors of the little champagne makers we've never met before and say, hey, We've seen you're working with lots of Pinot Noir, and can we just taste? And then we try to find out some some differences to the champagnes we have. We obviously try to find out what our customers might like. And that's actually the way. But I just wanted to figure out that it's really fascinating how Mike talks about the different tobaccos. And I hope we are still developing as a company and as champagne professionals. I'd say we are on our way from amateurs to professionals, as Mike already is a professional in the cigar business. But I think it needs 5 or 10 more years that I smell and taste the champagne and can say, okay, I taste some raspberries, a little strawberry with a little loads of brioche or something. So for us to come back to the point is more that we taste the champagne and we think we can sell it on our market because we know several people that also like, obviously or maybe or hopefully like this champagne as well. And then we try to close gaps, for example, that we would need some assemblage of 50% Pinot Noir and 50% Meunier, for example, that you don't find that often in this assemblage. And that's the sort of way we try to figure out and to grow actually and get some new winemakers and some new flavors.
The other thing I just wanted to add, in addition to the merit of the product itself, which of course is part of the assessment, the other piece that I think is as valuable, and I would imagine, Greg, you would agree just on the way you're describing the experience with such affection, are the things you don't taste, which is the stories. So when you learn about the vineyards and the winemakers and the points of origin, sometimes the most valuable point of differentiation is the fact that it is not a big house. It is not a major brand. And when you find those really interesting stories, while the flavor may be similar or reminiscent of other things on the market, there is something to be said for the consumer that's also looking for that different story, that background, whatever makes that particular brand or house authentic, often resonates in a very meaningful way with consumers far beyond just the fact that it's a very good product. Yeah. I think that's an important thing to remember. The other thing I just wanted to say about tasting, the idea of tasting the detail, to go from this tastes like a peach to this tastes like a ripe peach, or this tastes like an African ripe peach in the summer, it's easy to kind of go down that rabbit hole. This is nutty versus this is almond versus this is a roasted almond. Again, it's constantly splitting hairs. But the one thing that really helped me was the idea is that the flavor is not identical to the flavor of the descriptor, meaning a ripe peach in your mouth when you bite it is not the same flavor as ripe peach on your palate from a glass of wine. Meaty or notes of cocoa or notes of earth in smoke is not identical to the flavor of steak in your mouth or chocolate. But more important, it is reminiscent of those flavors or feelings. And what really helped me was early on, Cigar Aficionado magazine was the league leader at the time. And I remember buying the magazine, buying the cigars that were rated, and then tasting them, referencing the notes. So if I smoked it and the expert said that this has a spicy core, I have no idea what that means. But then I would smoke the cigar and try and understand what they're talking about. Then I would go find other cigars where they referenced the same kind of spicy core, and I'd buy those cigars. Yeah. And after 3 or 4 of them, you try and find that commonality and say, that must be spicy core. And same with wine. Yeah. If you constantly hear people use the word apricot, for example, or like the one that always gets me is grass and green and vegetal. Like, I don't eat grass. So how can one put grass in my mouth for a tasting note when I don't have the reference?
Yeah.
But by tasting enough things where grass has been used, you start to be able to identify the things that are being described as grassy. And then you can start to incorporate those in your own tasting notes. Yeah. So it's not about tasting the exact flavor as you generally know that flavor. It's more important to keep track of how the flavor is used or how that word is used in order to find really what it's referencing, not in the exact flavor, but in a like flavor or a reminiscent experience.
Yeah, very good advice. Absolutely. Yeah.
Fascinating. And I think one thing you both share is the passion. Mike, you mentioned it. I mean, it's, you know, and I've told you this many times that, you know, that always set you apart from everybody else that was in the business and it sets you apart from everybody else, not just in the cigar retail, but in all retail. It's the passion and being genuine and just, you know, not shoving something down a consumer's throat, but showing them something. Hey, look at this, you know, and let them find their own way to it, which is
look, it's very easy. Golf, champagne, wine, cigars. Sometimes the most obvious tends to be the most pretentious. But the fact is, there are many more people passionate about golf, cigars, wine, champagne specifically, that are not pretentious, that are not uppity, that are not, you know, just fancy suit wearing tycoons. In fact, the majority of the consumers, I would argue, across all of those hobbies are probably regular folks like us.
Exactly. I think that's, you know, that's the perfect, and I didn't know you were going to go that way. We could talk for hours, but one thing maybe to close the circle is exactly that. And I have it written down here. I mean, one of the big myths about golf, about champagne, and about premium cigars, or, you know, I don't know if that's really a, you know, good cigar, I don't know, just like, is that it's fucking expensive, right? And it's true, you can make it expensive, right? But you don't need a $1,200 set of golf clubs. You can buy a set for $200. You don't have to play for $400 green fee in Pebble Beach. You can play for $30 up in Van Cortlandt Park, right? You don't have to drink the 200 euro vintage bottle of whatever. You can buy yourself a decent champagne for $20, $30, $40, right? The same with the cigars. Can you two help me debunk that myth that these things that are so passionate, and you just said it, the majority of consumers that enjoy these three things are regular folks, right? And maybe you can even mention some specific cigars that are not, you know, where you have, look, money is only an issue in the absence of value. We all know this, right? Am I going to pay $500 to play a golf course that's shit? No. Right. You know, I mean, it's a combination of money and value.
There is a
help me debunk that.
Yes. So ultimately, luxury, which gets thrown around all the time, luxury is that sort of balance of not value, but it has to be worth what you pay. But more importantly, I think it has to be worth the time that you spend more than the money that you spend. Where I grew up, I didn't grow up in a community where you saw Mercedes-Benzes and Rolexes. A luxury was having a car, not having a Mercedes, just having a car that operated was a luxury. The fact that you had a watch was a luxury. Didn't matter. Rolex didn't even hit the map. So luxury tends to be, I think, overblown with this idea that it must be expensive, but it doesn't. And if you think, you know, the origins of enjoying wine is not luxury. From a price standpoint, the origins of enjoying wine is community. It's doing things together. It's celebrating. And ultimately, what creates the most value for me is not what I pay for the product. It's how I enjoy the product and who I enjoy it with and what's the moment. And I think that's, as I would imagine, it's the same for golf, although admittedly I don't play. But for my friends who do, of course, there's nothing like those bucket list courses. But the majority of the people I know don't play Pebble Beach every weekend. They play at the local course. And then there's the opportunity to really, you know, celebrate a more meaningful moment with one of the star courses. But then you have to look back and ask yourself, was it worth it? Was it exponentially better than the course that you play every day? Is the cigar that is $100 exponentially better than the cigar that was $5? And I would argue that what makes it better tends to be the fact that you reserve those most expensive things for the most memorable moments. And so they sort of enhance each other when you sort of tack on the fact that you've splurged, because you don't splurge every weekend, you splurge in these certain moments. But ultimately, Frank, you said it right. There are excellent cigars for $5, $8, $10. There are excellent wines for $10. And there are excellent golf courses you can play for very favorable prices. But I do think it's also fair to say that there is always a floor, meaning there is probably not an excellent wine at $5. There may be drinkable wine at $5, but the thing that makes excellent wine excellent can't be achieved economically at $5. What makes a great handmade premium cigar premium requires a certain amount of inventory and labor and fixed costs. You cannot deliver an excellent handmade premium cigar for $1. You can buy a cigar for $1, but it can't be excellent. And I would imagine you could probably play golf by grabbing a stick off a tree and knocking it around in your backyard with a hole in the ground.
Absolutely.
Hard to define that as an excellent golf experience. So there is always that floor. But I think the accessibility to the hobby is way more accessible than what we typically see publicly, especially today in social media, because you don't see people bragging about their most accessible moments. You see people bragging and posting about, you know, their most splurge friendly moments. So I certainly would not allow social media to inform, you know, your hobbyist approach.
Right. Gregor?
Yeah, absolutely. That's the same with what I think about luxury things and luxury moments, and it's got to be worth it. That's a different aspect for every different person. There are persons that say I don't spend $20 for a bottle of champagne because it's not worth the price for me, and that's something that's really actually hard to discuss. You need to have the people that spend money, just like, for example, a good example are the French people. They really spend quite a lot of money for good wine, for a glass of champagne, and for good food. But when we drive through Belgium to France and within France, their houses, well, they don't look like brand new, and they really don't drive the big cars, although they could. But our winemakers, for example, I mean, the small ones, they don't make such a big money with the product, but they've got to take the price, which is when we sell it starts with 20, 25 euros per bottle. So it's a few less than the wine growers sell it to us, or if they would sell it in Champagne. But that's quite a lot of money. But you've got to take the money because the product is in the cellar for 3 years, and it's sort of like debt capital. And you will never get a real Champagne for 10 euros or for 15 euros. And that's maybe a little different to cigars, because you can get a cigar for $5, which is quite good, but it's really not possible. If you find a Champagne in a German supermarket that's sold for $14, there's something really wrong with it. And I would
equate that to the experience. So yeah. A cigar is for one person. A bottle of Champagne is normally not for one person.
Well, so, that's different for me, but yeah, I know what you mean.
I agree. But so if we use the basic math that there are four glasses in a bottle, although some people say five, but I've never achieved five in my life.
Makes no sense.
But if we use four, then you could equate it that a great cigar at $5 times four, enjoying that four times, is $20. And then you can create that sort of parallel. That's normally how I do it. Cigar price times four to equal the sort of wine or spirit comparison.
Yeah, absolutely. Absolutely true. Yeah, that's it.
But brilliant.
Actually, the point is what Mike said is if it's worth for you to spend the $500 to play Pebble Beach or to try maybe a better cigar because you're in the mood and you try to have a taste a better or more expensive red wine with some friends. It's just I think many people could afford it, but there are some people they prefer the Rolex and they prefer the big car. They are not so into spending money for something which is gone then, except the memory, you know, spending money for good food and for cigars. And what stays then is the memory in a nice evening. But for many people, that's not enough. They want to see the car in front of their garage, in front of their house, and say, well, that's what I spend for my money for. And we're figuring out that that you really get to know the people with our Champagne business that are interested in the product, that don't want to have them wet and the Veuve Clicquot because they know what it tastes like, and they want to have the exclusiveness of the small wine growers that only produce 15,000 bottles and where we are the only ones, for example, in Germany that sell their Champagne. And that's the sort of exclusiveness that we work with the small Champagne growers. And the story is completely different from the small Champagne growers to the big Champagne houses like Moët and Veuve Clicquot. And that's a little bit our story, but the story of thinking about a luxurious evening that costs a little money is I'm absolutely with Mike. If you think it's worth it and you need to get to know the right people for this, then it's absolutely okay that you spend a little more money for some really nice product.
Yeah, but at the end of the day, you don't have to be a Rockefeller to smoke a good cigar and drink a good glass of wine or champagne and play good golf. Yeah. So, I mean, that's the myth I'm trying to debunk. Guys, you're absolutely great. We could go on for hours, and we will another day. I know, Gregor, you have to run. Mike, you're really busy. Let me just close. Mike, you know, it's no secret that Nat Sherman is, or Nat Sherman International is no longer. I think the boys from Altria decided to, I don't know what they decided, but I followed, well, first of all, I was sad for you. I also immediately was happy because I know you are, how you are about being able to close a door and opening new doors. So I'm excited to see what that brings for you and how you wound down that situation with the dignity and grace and professionalism. Never seen anything like it. So congratulations on that. Can you give us a glimpse into what you got going on in the future?
In the immediate future, Champagne, cigars, and maybe I'll take up golf.
There you go. That's an announcement. That's an announcement. Gregor, you have to go off. We'll be able to listen to you tomorrow morning, 8 o'clock, commentating the golf from Dubai. Your website is timeforchampagne.de, if I'm correct. Yes.
Yeah.
Go check it out. There's some really good stuff, some advents, Christmas specials. I think it's only in German for now, the website, right?
It's only in German. Yeah. We sell throughout Europe. The brands are quite internationally, but the guy from Sweden will probably not understand how we describe the champagne. But yeah, it's mainly Germany and Austria.
Yeah. Still, please check it out. The website is set up very nicely into the different categories. Even for a champagne idiot like me, it's easy to navigate. And why don't you pick up a couple of bottles of champagne for the holidays? It'll make you happy, and it'll make Gregor happy too. Having said that, guys, I'm going to close this down. And again, we have to. I hope that this whole thing, whatever it is, which we're, there's four of us kind of all over the world who decided to do this. I'm just the one sitting here. That it becomes a thing where, we can meet again, talking about things here. There is a special connection between golf and tobacco, obviously. Going back to Ted Ray and Harry Vardon, who used to smoke pipes while swinging the golf club. One of the most famous photographs in golf history is Arnold Palmer and Ben Hogan standing on the tee smoking a cigarette. Miguel Angel Jimenez is one of the world's most famous cigar smokers.
And wine drinkers. And Darren Clark, our Open champion.
Darren Clark, yeah. Jack Nicklaus was a closet smoker on the golf course. So there is a special connection between golf and tobacco. And I hope that... in the not too distant future, we can pick up again. Maybe we'll match it up with different folks because we're all. I'm just a guy that has 20% knowledge and 80%. I need you guys for. You guys have 80% knowledge and you just need.
That's 20%. Why guys like us have jobs.
Thanks, Mike. We'll do this again really soon. I thank you from the bottom of my heart for being part of this. It's been a super couple of hours. We'll close it down with some more John Lennon. I don't know, my gamma is running out. But you guys take care of yourself. Happy holidays to you and your families.
You too. Thank you.
We will see you soon. Yes.
Yes, sir. Travel safe, Greg.
Okay.
All the best, Mike.
Yep. Take care. Yes. Ciao.
Gotta fire up the stereo, which is only this, but it's coming. Hang on. Next week, nächste Woche, we have a very famous German sports psychologist, Dr. René Pasch, who is the sports psychologist for a couple of football teams and things like this. Also, like Mike, not really in the golf corner, but we'll compliment him with a golf guy. So, and then one episode I want you guys maybe to come back for is when we start talking about marketing of golf and things like this. So hopefully we'll keep this going, and three people listening on their laptops will enjoy it and benefit from your knowledge and from your generosity. Okay.
Perfect.
Take it, Gerard. We'll see you soon.
Ciao.
Bye-bye.
Whatever gets you through the night, it's all right. It's all right. Get your money or your life, it's all right. It's all right. Don't need a sword to cut through flowers. Oh, no. Your life, it's all right, it's all right. Do it wrong or do it right, it's all right, it's all right. Don't need a watch to waste your time.